ist die Gelegenheit. Heute bei Fest und Flauschig am 19. März 2023 die Sendung mal so zu gestalten, wie ich das gerne hätte, weil Olli Schulz ist nicht am Platz.
Ich bin da. Ja. Ich habe meinen Schwippschwapp nur noch auf der Kommode stehen gehabt und den brauche ich doch in der Sendung tatsächlich. Heute, diese Sendung wird nicht gesponsert von Schwippschwapp, aber ich habe nämlich noch eine alte Dose gefunden und die habe ich mir heute mal gegönnt.
Von 1998. Hallo, grüß dich, Olli.
Von der Fußball-Europameisterschaft noch, mit Lothar Matthäus drauf.
Oh, mit Bernie von 1992. Ist das nicht, war so, das Bernie? Weiß ich gar nicht. War 1986, keine Ahnung.
Ey. Völlig außer Atem. Grüß euch mal alle ganz lieb.
Ja,
ist die
hallo.
Große Sonntagssendung, oder? Ne?
Ja, es ist Sonntags, 19.03., 19. März, Fest und Flauschig. Und das war gerade ein Intro. Und da müssen wir
ein
uns direkt
Intro.
Zu Beginn in den staubigen Boden werfen. Wir haben das letzte Mal, als wir dieses tolle 8-Bit-Intro gespielt haben, von Christian, a.k.a. Toasty Box Studios, nicht dazu gesagt, dass es Christian Toastybox-Studios ist. Nicht, weil wir uns das zu eigen machen wollten oder ihm den Fame nicht gönnen, sondern weil wir dumme, halbdemente Dödel Ende 30 sind.
Ich hatte gleich den Einstieg, dass wir hier offener Kanal sind, weil das so schön gepasst hat und dann haben wir es irgendwie danach vergessen und sie, wie so oft gleich und haben wir uns in einen Rausch moderiert. Aber wir wollen nicht wir moderieren uns ja manchmal in so einen Rausch hinein. Haben wir alles gesagt denn jetzt oder müssen wir noch, er will noch Grüße an seine Familie oder an seine Familienmitglieder ausrichten, glaube ich.
Gute Idee. Christian Toastybox, ey, vielen Dank dafür, für diese 8-Bit-Zauberei. Es hat großen Spaß gemacht und ich sag das, also abzuspielen, wir werden das jetzt in die Rotation nehmen und immer mal wieder dazukommen. Ich habe jetzt den Trick, dass ich mir aufschreibe, von wem die Intros sind und ich versuche, das wirklich immer unterzubringen. Wir werden heute noch einen zweiten Song spielen. Ich kann direkt schon sagen, dass der von Sebastian Russ kommt. Ganz, ganz lieben Dank dafür. Wann der kommt und zu welcher Gelegenheit und wie der klingt, das werden wir im Laufe dieser Sendung hören. Wir haben eine Menge vorbereitet. Es ist eine Menge passiert.
Ich sag's dir ja nicht, ich schaue auf meinen Notizzettel und es ist pickepacke voll hier mit unfassbar vielen Themen. Wir nehmen heute, wir sind der gläserne Podcast, sehr spät, fast am Samstagmorgen, also Freitagnacht, in der Nacht von Freitag zu Samstag auf.
Genau.
Heute ist noch St. Patrick's Day und da habe ich gleich mal nachgeguckt heute, St. Patrick's Day. Welches Gewürz, also nicht Gewürz hier, welche Blume da ist da das Zeichen?
Klee, weißt du das? Kleeblatt natürlich.
Und weißt du, warum es das Kleeblatt ist?
Weil es
die Dreieiligkeit irgendwie, weil der St. Patrick gesagt hat,
ist,
Dreifaltigkeit ist der Heilige Vater,
Mutter,
der Sohn
Kind.
Und der Heilige Geist und der Stängel. Und deswegen ist es ein Kleeblatt. Ich meine, was für eine random Idee. Ganz ehrlich, also nur weil das drei Blätter hat, hat er sich gedacht, das ist die Dreifaltigkeit. Und deswegen ist es das Kleeblatt. Heute ist St. Patrick's Day. Das war die erste starke Information, die ich in diese Sendung streuen wollte.
Und wenn ihr diese Sendung hört, war vorgestern St. Patrick's Day. Das ist das Schöne an Fest und Flauschig, dass ihr die Informationen, die wir hier raushauen, dass sie noch ein bisschen liegen wie so ein guter Käse. Oder ein guter Rotwein, um dann aktuell für euch von absolut gar keinem Nutzen zu sein.
Da gibt es natürlich auch so Themen, wo ich mich dann frage, wenn wir hier sonntags ausstrahlen, will man sich noch über die Wendler-Geschichte echauffieren? Gibt es da noch Neuigkeiten und Erkenntnisse, die wir heute hier in dieser Sendung
besprechen müssen? Es waren heiße 48 Stunden in der Welt von Laura und Michael Wendler. Ich will jetzt nicht sagen, sie gefeatured, aber ich habe schon so ein bisschen, ich fühle mich leicht verantwortlich.
Du hast sie gefeatured. Am Anfang war ich es und du hast sie so übernommen. Es ist so, wenn der eine dem anderen die Freundin ausspannt.
Ich habe auch so ein bisschen Schuld, ehrlich gesagt, so ein kleines bisschen Schuld, wahrscheinlich auch an der Karriere des Wendler, jetzt wo er wirklich erstmal auf Nimmerwiedersehen lange im Telegram-Strudel im Cape Coral verschwunden ist, kann ich das ja hier bei Fest und Flauschig nicht mehr ausbreiten und gar nicht, um das irgendwie mich damit zu brüsten oder sowas, aber als ich angefangen habe, vor genau 10 Jahren mit der Fernsehsendung im ZDF-Magazin, haben wir damals entdeckt, dass der Wendler dieses Wendler-Parfum hatte, der hat damals schon wieder Geschäftsideen gehabt, wenn man auf den Parfum-Knopf gedrückt hat, da hat irgendwie Sie liebt den DJ gespielt, die Flasche.
Richtig, das haben wir, schwarze Flasche.
Haben wir in der Sendung uns drüber lustig gemacht. Dieses Egal-Meme, was inzwischen so Kulturgut geworden ist. Auch, wem habt das zu verdanken? Ich habe also immer wieder die Laura-Geschichte bei der IFA, wo ich dich überrascht habe mit diesem Gruß und so.
Das war eine ganz tolle Überraschung.
Immer wieder so leicht neben der Spur den Wendler in blöder Weise wieder zurückgeholt. Und in diesem
mir tut's nur leid ums Kind. Das wird doch, also ich meine, mir tut's nur leid.
Ja,
ums,
es ist wirklich,
weil 500.000 Euro, das wäre der große Geldregen für den Wendler gewesen, habe ich gelesen, sind ihm jetzt durch die Lappen gegangen. Und wer hätte gedacht, dass Leute sich darüber aufregen, dass RTL 2 so ein halbes Jahr, nachdem er hier immer noch mit dem schlimmsten Kram um die Ecke kam, dass Leute sich darüber aufregen. Ich möchte einfach wissen, ganz kurz, wer wirklich gedacht hat, ach komm, das fällt keinem auf. Die Typen möchte ich gerne mal sehen. Einfach nur mal sehen.
Der Produzent Produzent bei Endemol Shine Germany ist ja Rainer Lauchs gewesen, ein berühmter Fernsehproduzent. Der hat welche große Fernsehsendung nach Deutschland geholt und big gemacht?
Ich gebe auf.
Big Brother. Big Brother. Rainer Lauchs, der legendäre Big Brother-Produzent, Anfang der Nullerjahre. Slatko und Jürgen, die Älteren werden sich erinnern. Alles Rainer Lauchs zu verdanken. Und der hat jetzt nochmal einen späten Frühling und hat sich gedacht, nochmal was Neues, Kultiges. Wie wär's mit einem Antisemiten und Verschwurbler, der aus steuerlichen Gründen vor der Staatsanwaltschaft nach Florida geflohen ist, wo man gar nicht genau weiß, ob der überhaupt noch in der Lage ist, selber seine Rechnung zu bezahlen, wie viele Schattenstrohfirmen der hat über seine Kinder und Frauen am Laufen irgendwie. Dem verschaffen wir mal eine geile, positive Soap bei RTL 2. Und es ist so eine Mischung, glaube ich, aus Dummheit gewesen und irgendwie dann auch so Medienzynismus. Warum? Also so eine ganz ungute Mischung, warum sich Leute dann gegenseitig reingeredet haben in diesen Schlamassel eigentlich, ne?
Ja, ein bisschen ist man aber auch sauer über die ganz tiefe, bittere Erkenntnis, dass man sich wahrscheinlich doch angeguckt hätte.
Ja, das spielt so ein bisschen mit, deswegen war man so ein bisschen auch so eifrig, alle waren eifrig dabei, alles dafür zu geben, dass das nicht stattfindet, weil man weiß, man hätte sich das zumindest so eine halbe Folge angeguckt, dann festgestellt, dass es einfach genauso Stulle ist wie sonst auch immer mit seinen gefärbten Haaren irgendwie und dieser völlig asymmetrischen Beziehung, ganz schrecklich. Und der schönste Tweet ist wirklich von Lara Fritsche von der Süddeutschen Zeitung gewesen, diese Woche, der schönste Satz am Ende, der den Deckel so drauf gemacht hat, jetzt bleiben sie auf ihrem Kind sitzen. Es ist wirklich so gemein, aber es ist leider einfach genau so, jetzt bleiben sie auf ihrem Kind sitzen. Da haben sie gedacht, ey, wir kriegen jetzt ein Kind und pass mal auf, Laura, das könnte unsere Eintrittskarte sein, zurück in den Mainstream. Und jetzt bleiben sie auf ihrem
Kind sitzen. Wahrscheinlich, ja, so wird natürlich wirklich gedacht. Ne?
Ja, ich glaube, sie denken wirklich so. Und allein, dass der Wendler die Schwangerschaft seiner viel zu jungen Freundin bei OnlyFans verkauft, Alter, ey, das ist wirklich ganz schön sick alles. Und wie die Bild-Zeitung versucht jetzt, Laura da rauszuholen, so nach dem Motto, sie alleine könnte einen hohen sechsstelligen Betrag im Jahr einfahren, wenn er nicht wäre und sowas. Ich bin mal gespannt, wie lange das noch hält. Wir beobachten das weiter. Aber geile 48 Stunden, ist wirklich 48 Stunden Krisensitzung. Dann kam Roberto Gaisini per Insta-Post mit dem Todesstoß und hat dann gesagt, entweder er oder ich.
Roberto Gaisini. Trotzdem, ich mal ganz ehrlich, 10 Jahre arbeitet man sich an so einem Vollidioten ab. Ne? Man hasst sich auch dafür, dass man immer wieder auf den Wendler kommt, obwohl der ja nichts geleistet hat. Das war wirklich richtig dreckige Schlagergrütze vom Allerübelsten und einfach eine verlogene Ratte ist. Das weiß ja jeder und trotzdem kommt man immer wieder darauf zurück. Wenn ihr qualitativ gute Doku-Soaps sehen wollt, dann kann ich immer noch die Ochsenknechts empfehlen. Da geht's gerade ab, tatsächlich.
Was ist denn los bei Cheyenne und Jimmy Blue?
Ey, Jimmy Blue Ochsenknecht, der hat ja ein Kind mit einer Frau, die sich getrennt hat und dann gab's eine Schlammschlacht und sie, die Frau, hat dann mitgemacht bei Make Love Fake Love, einer Sendung, wo sie als Hauptdarstellerin unter 20 Männern herausfinden musste, wer von den Männern einen Freund hat und wer keinen Freund hat. Sie hat gerade das Kind von Jimmy Blue bekommen, hat 4 Monate später schon bei der Doku-Soap mitgemacht, bei der Sendung Make Love, Fake Love und hat sich von so einem Typen, das ist alles so dirty, Alter, sorry, aber ich erzähle hier keine Lügen, hat sich von einem von den Typen dann vor der Kamera fingern lassen. Ich meine, die hatte gerade seit 8 Monaten oder 7 Monaten...
Schönen Sonntag, liebe Freunde, schönen Sonntag.
Ja, ist wirklich so.
Stipp mal das Croissant nochmal in den Milchkaffee.
Unter der Decke, das haben da alle gesehen und hat sich jetzt in einen verliebt. Mit dem ist sie jetzt auch zusammen und der hat sich jetzt der Rolle des Vaters von dem Kind von Jimmy Blue und ihr angenommen und postet jetzt auch krass so, ja, ich verstehe nicht, wie man sein Kind nicht, und macht da die derbe Nummer und das alles ist so verloren und ich bin da auch nur unglücklich reingerutscht in diese Geschichte. Aber jetzt komme ich da auch gerade nicht mehr raus. Jedenfalls Wilson, ne, Ochsenknecht, Spitzentyp und Jimmy Blue hat dann halt diesen ganze Drama gehabt. Was macht er? Verliebt sich in so eine Münchner Rennfahrerin und auf der Hochzeit von Cheyenne, seiner Schwester, ne, wird er nächste Woche in der Folge ihren einen Verlobungsantrag machen, also Hochzeitsantrag machen und hat nicht daraus gelernt und macht gleich wieder auf Liebeskasper, hat sich den Namen von seiner neuen Freundin hinterm Ohr tätowiert nach so 6 Monaten und will die jetzt auch sofort heiraten und ist so völlig blauäugig und man sieht einfach schon, und sie ist eine Formel 1 oder Frauen-Formel 1 Rennfahrerin und man sieht einfach in ihren Augen, sie hat ihr ganzes Leben, wurde sie gepampert, sie hat alles bekommen, was sie haben wollte und jetzt hat sie Jimmy Blue und wenn Jimmy Blue sich schon ihren Namen tätowiert hinters Ohr und völlig von der Rolle ist, ne, dann kann das nicht gut enden und deswegen, das ist gerade wirklich, da spielen sich Dramen ab, aber auf einem ganz anderen Level, auf einem viel kultivierteren Level. Und dazwischen gibt es auch sympathische Szenen und so. Also ich bin voll drin da gerade bei Ochsenknechts. Das kann ich nur sagen.
In welchem Outlet kann man das sehen? Bei Wow oder wo?
Bei Wow, genau, bei Wow.
Hast du schon mal versucht, bei Wow einfach mal spaßeshalber zu kündigen? Ey, aber musst du mal machen, liebe, wenn ihr Wow-Kunde seid, einfach mal just for fun versuchen zu kündigen. Da müsst ihr gar nicht die Ochsenknechts gucken. Es ist eine eigene Doku-Soap, eine eigene Reality-Soap, zu versuchen, online bei Wow zu kündigen. Du kriegst so geile Angebote. Erstmal, wollen sie wirklich kündigen? Wollen sie wirklich kündigen? Dann musst du, nächste Seite, scrollst du ganz runter, dann ist so ein Button, der so aussieht wie der wollen sie wirklich kündigen Button. Ist aber eine Falle, wenn du da draufklickst, musst du wieder von vorne anfangen. Dann, wenn du dann ganz nach 10 Mal gefragt wirst, willst du wirklich kündigen, dann kriegst du irgendwelche unmoralischen Angebote. Haben sie Lust mal auf eine Nebenrolle bei den Ochsenknechts oder sowas? Oder wollen sie mal eine, keine Ahnung...
Ja, ey, das Abo. Schlimme ist aber, wenn du einen Monat bei Sky nicht bezahlst, kommen sie gleich mit an, dann kommen gleich die Knochenbrecher.
Ja.
Wirklich, das ist voll krass, was ich damals für einen Druck bekommen habe, als ich bei Sky mal 2 Monate oder lass es 3 gewesen sein, nicht gezahlt habe, was die für anwaltlichen Druck gleich auf mich ausgeübt haben. Jan, wenn wir heute so gossipmäßig die Sendung anfangen, ich habe seit ein paar Wochen hier eine Frage für den Podcast-Richter Jan Böhmermann.
Gerne, gerne, ich bereite mich vor. Ich nehme mal kurz zurück und möchte noch einmal kurz rülpsen. So, jetzt bin ich bereit.
Ich mache auch bald mal diesen Trailer Podcast-Richter Jan Böhmermann.
Ja, ja.
Aber erst
mach dir keine Mühe.
Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, es ist schon einige Monate her, Lady Gagas Hunde wurden entführt.
Ja.
War eine dramatische Sache. Der Hundesitter von Lady Gaga war in New York wohl unterwegs mit den Hunden, so ein Dog, der so 30 Hunde an so einem so ein Seil hat, wie so Luftballons, weißt du, auf dem Dom. Ein Dogsitter. Und der wurde angeschossen von organisierten Verbrechern.
Was?
Organisierten Verbrechern wurde der angeschossen. Die Hunde wurden alle entführt, weil man Lösegeld erpressen wollte von den Hunden. Unter anderem waren 3 Hunde von Lady Gaga dabei.
Mhm.
Wurden dann so, ne? Und Lady Gaga war völlig außer sich und hatte ein Kopfgeld beziehungsweise 500.000 Euro ausgesetzt auf denjenigen, der die Hunde zurückbringt.
Aha.
War wirklich den Tränen nah. Jetzt war das, glaube ich, so, dass sich eine Frau gemeldet hat bei Lady Gaga und ihrem Management und gesagt, ich weiß, wer die Hunde hat. Sie war nämlich zusammen mit dem Mann, dessen Sohn die Hunde entführt hat.
Mhm.
Verstehst du? Also es war so ein junger Typ, der die Hunde entführt mit 2, 3 anderen Leuten und der hat einen Vater und der Vater war mit, das war die Stiefmutter sowas in der Art. Und meinte, ja, und dann ist das dadurch rausgekommen, dass Lady Gaga, also hatte ihre Hunde dadurch wiederbekommen, dass diese Frau das gesagt hat. Aber dann hat Lady Gaga gesagt, nee, ich glaub dir nicht, dass du da nichts mit zu tun hast, weil du bist ja verwandt und hat die 500.000 Euro nicht gezahlt.
Oh.
Und jetzt ist die Frau vor Gericht gegangen und verlangt 2 Millionen von Lady Gaga, weil sie ja mit dem Geld schon gerechnet hatte. Weil sie hatte sich tatsächlich wohl das Leben neu aufgebaut und hatte gesagt,
in den Gedanken bereits.
Ja, und hat jetzt Lady Gaga auf 2,5 Millionen verklagt, weil sie Depression hat seitdem, weil sie einfach damit gerechnet hat, dass ihr Leben jetzt komplett anders ist. Und jetzt gibt's einen derben Gerichtsstreit. Wie würdest du denn als Richter die
Mal, ich war ja 5 Jahre lang Chef. Vielen Dank, dass du mir diese diesen Fall hier hingelegt hast.
Ja.
Ich fühle mich wie Barbara Salisch meets Alexander Holt. Unglaublich. Pass auf.
Ja, aber ist auch ein krasser Fall. Also
die Fiktion, das ist im juristischen Bereich, ist das eine sogenannte Erlangungsfiktion. Wenn die Erlangungs... Das klingt wie dieser komische, der bei Bild, der hier dieser Geiz ist geil, in dem Mediamarkt, dieser, ich bin doch nicht blöd Typ, weißt du, der auch so ein Anwalt ist. Wie heißt der nochmal? Ja. Joachim Steinhöfel. Mit so einer Stimme, mit so einer Stimme.
Ja,
also, wenn die Erlangungs-, die Erlangungsfiktion, ja, die Erlangung, nee, also ich würde sagen, sie denkt, dass sie 500.000 Euro bekommt, Dollar bekommt.
Mhm.
Und zwar, ich sag mal, auf zwielichtigem Wege, da möchte ich jetzt juristisch gar nicht genau drauf eingehen, ist auf jeden Fall nicht legal. Never ever. Never ever. Und dann wird sie depressiv darüber, dass sie diese erträumten 500.000 Euro nicht bekommt.
Na, Lady Gaga hatte das offiziell versprochen, dass die Leute, die ihr den Hund zurückbringen, 500.000 kriegen. Sie hat natürlich nicht gesagt, also dann haben natürlich die Typen gesagt, mehr wollten wir auch gar nicht haben, die Entführer. Weißt du, und haben die Hunde zurückgebracht.
Also wahrscheinlich haben sie die dann einfach vorgeschickt. Wir selber können nicht. Aber geh du mal und dann kriegst du davon 100.000 ab oder sowas.
Wahrscheinlich.
Ja, aber das muss man natürlich nachweisen können. Also klingt ein bisschen zwielichtig. Ich wäre eher auf Lady Gagas Seite. Und ehrlich gesagt, selbst wenn die 2,5 Millionen zahlen muss, ich glaube, es juckt die nicht. Von daher würde ich sagen, im Zweifel für die Hunde. Die Hunde sind freigesprochen. Hiermit.
Na gut, das war mal so ein Thema, was ich mal von dir, wie du das so einordnest.
Ja, leider.
Übrigens, wo wir schon bei der Schöffengeschichte sind, da muss ich dich auch nochmal ins Kreuzverhör nehmen, weil
Gerne. Es
ist, ich weiß ja gar nicht, ob du freiwillig dich als Schöffe gemeldet hast oder ob es deine Pflicht war, weil es ist ja eine Bürgerpflicht, Schöffe zu werden. Kannst du mir übrigens mal ein paar Bürgerpflichten sagen, so 3, 4, die wir haben in Deutschland, Bürgerpflichten, ohne jetzt zu googeln?
Bürgerpflicht.
Ja, welches, nennen wir mal ein paar Bürgerpflichten.
Also du meinst, also ich habe mich freiwillig beworben, aber wenn es keine Schöffen gibt beim Amts- oder Landgericht, also wenn nicht sich genug Leute Richtig. Bewerben, dann können Bürger verpflichtet werden dazu. Richtig. Und ich würde sagen, es zählt oder zählte mal dazu die Wehrpflicht. Das war Richtig. Mal eine Bürgerpflicht. Mhm. Dann ist es, ich würde
noch nicht gucken, noch nicht aufklicken.
Nee, hier sind meine Hände, ich mach nichts. Die Meldepflicht.
Meldepflicht, richtig?
Ist eine Bürgerpflicht, also man muss sich melden irgendwo, im Unterricht ganz oft, ganz wichtig. Meldepflicht. Dann ist es die, da gibt es natürlich die Urkundenpflicht bei Sterbe, Geburt und Heirat. Würde ich sagen auch.
Ja, das ist die Meldepflicht. Das steckt
ist die Meldepflicht. Da steckt eine Meldepflicht. Mhm. Was für einen komischen Verwaltungs- Rabbit Hole.
Ich habe mal, jetzt kannst du mal raufgehen. Ich habe mal Wikipedia, nämlich bekannte Pflichten, fand ich ganz interessant. Ich wusste es nämlich nicht, das hat mir auch jemand zugeschickt, dass du auch als Schöffe verpflichtet werden kannst, genau. wenn nicht welche sich freiwillig melden. Es ist sozusagen auch eine Bürgerpflicht als Schöffe oder Geschworener vor Gericht zu sein. Dann gibt es die Wehrpflicht, die ist aber abgeschafft worden bei uns. Genau. Die Wahlpflicht. Ja. Die verpflichtet die Wahlberechtigung zur Teilnahme an einer Wahl. Dann gibt es die Pflicht zur Mitwirkung einer bestehenden Pflichtfeuerwehr. Es ist in der Schweiz aber nur
aber, möglich. Aber die Freiwillige Feuerwehr. In ländlichen Gebieten kann man verpflichtet werden, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr zu werden, sehe ich hier.
Mhm. Ah ja, schau. Und dann gibt die Grenzschutzdienstpflicht in Deutschland ausgesetzt, Wahlpflicht, Meldepflicht, Schulpflicht gibt es doch wahrscheinlich auch.
Ja, aber das ist das eine Bürgerpflicht? Sind Schüler, sind Kinder, Bürger? Nee, so richtig, nicht so richtig. Aber interessant, spannend. Ich
war mir nämlich nicht darüber klar, dass es auch sein könnte, dass Arafat Abu Shaka, der ja deutscher Staatsbürger ist, eigentlich auch Schöffe werden könnte, ja, zum Beispiel.
Das kann dann, glaube ich, nicht so Neukölln. Ohne weiteres, das muss nämlich ein einigermaßen sauberes polizeiliches Führungszeugnis sein. Okay. Und man kann tatsächlich auch, selbst wenn man möchte, das Schöffenamt keine Pflicht sein. Es kann aber auch sein, es ist ja am Ende ein Ehrenamt, man kann dazu verpflichtet werden, aber es ist ein Ehrenamt und du kannst, wenn du richtig Scheiße baust, kannst du ausgeschlossen werden von der Ausübung eines solchen Ehrenamtes. Und wusstest du zum Beispiel auch, dass man seine Berechtigung zu wählen verlieren kann in Deutschland? Oder zum Beispiel Berufsverbot bekommen kann, wenn man richtig Scheiße gebaut hat? Also richtig, wirklich? Das ist ja voll, das ist für einen total krassen, ganz weirden Eingriff ins Leben. Also wenn du zum Beispiel als Arzt einfach aus Spaß Leute umbringst, dann ist das relativ wahrscheinlich, dass du dann Berufsverbot bekommst und dann einfach nie wieder Arzt sein darfst. Ne? Also das ist, finde ich, total verrückt.
Aber ja, dann gibt es aber auch so unglaublicherweise zum Beispiel die Anwältin, die damals bei diesem Mucki Pinsner, der berühmte St. Pauli-Killer, der da den Staatsanwalt erschossen hat, seine Frau und sich selber, 1985 war das, und die Anwältin, die Pistole hineingebracht hatte, wurde ein paar Jahre in den Polizeischutz gebracht und arbeitet unter anderem Namen jetzt wieder als Anwältin auch so. Also du kannst auch, wenn du wirklich die schlimmsten Sachen gemacht haben, doch irgendwie wieder reinrutschen. So, ne? Also
ja, ich weiß nicht, ob es bei Ärzten auch so ist. Nichts ist für immer, also alle haben ein Recht auf Resozialisierung, auch wenn man Lust auf einen Penis hat und den essen möchte und sich im Internetforum mit Leuten zusammentut, die den verkaufen wollen, auch wenn sie dann dabei sterben. Das ist am Ende, kann man da immer wieder zurück in die Gesellschaft. Das ist, unterscheidet uns von so Diktaturen. Aber Olli, es gibt noch eine andere große, es gibt eigentlich drei große Reality-Soaps, die in dieser Woche, der zurückliegenden Woche, Deutschland in Atem gehalten haben. Du kannst ja aussuchen, entweder eine...
Gibt es eine neue Folge von Bushido?
Erstmal, was ist los bei Fajigis in Dubai? Das ist die eine. Und die zweite große Reality-Soap ist in der Axel-Springer-Straße, Ecke Rudi-Dutschke-Straße in West-Berlin, knapp West-Berlin, an der Grenze zur
Ostberlin. Die Bildredaktion.
Die Bildredaktion ist komplett rausgecancelt worden, von der Chefetage. Darfst du sie aussuchen? Was wollen wir zuerst besprechen?
Ich gebe es ehrlich zu, ich bin momentan ein bisschen out of order. Du kennst meine privaten und familiären Umstände, genauso wie meine beruflichen, Jan. Ja. Deswegen bin ich froh, dass ich dich habe. Jemand, der mir auch das Leben da draußen, das bunte Leben der schillernden Stars und Sternchen zeigt. Fangen wir mit der Bildzeitung.
Genau, dafür muss man vielleicht einmal ganz kurz sagen, Olli ist zurzeit wieder auf Crack, das ist sein privater Umstand, der ihn so ein bisschen davon abhält, dem Tagesgeschehen zu folgen. Und du bist passend zu deiner wiedergekehrten Cracksucht jetzt auch, darf ich das verraten, dass du heute, wo du heute den ganzen Tag über warst, darf ich das sagen?
Ja.
Oder eher nicht?
Kannst du ruhig erzählen.
Olli hat wieder heute auf Singer-Songwriter gemacht. Und das ist ja, dann, das genau. Ist, dann bist du dann mal in so einer, wann passt es dir denn mit der Lohnarbeit, Olli? Da müssen wir, Susanne
und ich. Ich habe jetzt jahrelang, 4 Jahre keine Platte gemacht. Ich muss, Jan, wirklich, ich muss ein bisschen arbeiten. Sei mir nicht böse. Ich werde es hier auch gar nicht an die große Glocke hängen. Ich muss auch gar kein Tour-Tagebuch oder hier jede Woche drüber reden. Das überlasse ich anderen Leuten. Ich bin froh, dass ich dich habe. Jemand, der am Puls der Zeit ist und jetzt mir genau sagt, wer wurde gecancelt in der Bildredaktion. Und ist der Boje oder so noch der Chef? Oder
genau,
der
also ich muss es mal versuchen, so wiederzugeben, wie ich es verstanden habe. Es ist nicht ganz klar, warum das alles passiert ist. Auf jeden Fall ist relativ kurzfristig 3 Personen aus der Bild-Chefredaktion, also Bild, das werden die Jüngeren gar nicht mehr kennen, aber die Älteren vielleicht noch sich dran erinnern, ist mal die wichtigste Boulevardzeitung Deutschlands gewesen. Ich glaube, es ist sie immer noch, aber halt das ganze Genre Boulevard ist nicht mehr relevant, weil im Grunde genommen die geile Scheiße gibt's im Internet für irgendwelche anonymen Twitter-Trollen. Die erfährst du da viel schneller und natürlich kostengünstig. Die Bild-Zeitung make das im Grunde genommen noch so ein bisschen ab in der kommerziellen Hülle. Und der CEO des Springer Verlages, ein Mann namens, ich will kurz nachschauen, wie mein Name ist. Benjamin von Stuttgart-Barre. Nee, Quatsch, das war der andere. Nee, Matthias Döpfner, der andere. Es ist ein bisschen wie die Gallagher-Brüder. Matthias und Benjamin, die haben eine Zeit lang in der Band und dann haben sie sich getrennt. Und der eine ist jetzt erfolgreich und der andere auf eine andere Art auch erfolgreich. Und also auf jeden Fall, Matthias Döpfner ist der CEO von Springer, ist ein Riesentyp, 2 Meter groß, ist gelernt, ich glaube, ich gelernter Journalist oder Politikwissenschaftler, weiß man nicht so genau, was der gemacht hat, ist auch Doktor zurzeit noch, ist aber in
Prüfung. Und der hat bei der Bild-Zeitung durchgekerchert.
Der hat durchgekerchert. Er hat erst quasi mal geguckt, ob der, wie heißt der andere noch, der jetzt bei YouTube ist. Ich fange diese ganzen Namen immer. Der Hund.
Julian Reichelt.
Der seinen Personalausweis letztens in der Bahn vergessen hat, wo es Ärger, wo er mit auf die Wache musste, weil er seinen Perso nicht vorzeigen wollte und dann in der Bahn gesagt hat, dem Zugführer gesagt, hat. Ich bin einer von Deutschlands bekanntesten Journalisten. Wissen Sie, warum muss ich mein Personalausweis vorzeigen?
Stimmt, das ist auch so eine geile. Dies habe ich gelesen. Ey, was für eine großartige
Und wenn man
Geschichte.
Leuten, die so kleine Autoritäten sind in ihrem Bereich, wenn man denen sowas sagt, ich komme aus einer Familie von Verwaltungsbeamten und auf der einen Seite zumindest, viele Verwaltungsbeamte. Und wenn man denen, wenn ich meinen Verwandten, die im Bereich Verwaltung tätig sind, wenn man denen sagt, ich muss hier gar nichts, sie kennen mich doch, weißt du, was sie dann machen? Da gucken die sich alles ganz genau an. Dann läuft alles nach Vorschrift. Und dann war das auch so, da musste der Reichelt raus in Berlin mit der Bundespolizei zur Wache und dann ist er irgendwie entlassen worden.
Ich glaube, dass in einem Spiegel war ein kurzer Artikel darüber und man konnte sich das bildlich alles ganz genau vorstellen. Es ist einfach so, diese Situation, wie er dann anfängt da zu pöbeln und dass man ihn erkennen müsse, das ist ganz genau so gewesen. Das ist auch noch nicht wirklich übertrieben oder so. Ganz genau so war es. Das war genauso wie als Olli Pocher damals in Hartenholm irgendwie
rausgeflogen ist.
Und das ist nun mal eine der schlimmsten Sachen, eine Sache, vor der wir alle nicht ganz gefeit sind, dass wenn man ab und zu, wenn man in einem gesicherten Rahmen ist und den verlässt, und das ist auf einmal nicht mehr die Showwelt, sondern die nackte Realität. Und in der nackten Realität, da ist sowohl Jan Böhmermann als auch jeder andere und ich, Olli Schulz und so, nun mal einfach ein Realist. Und da muss man sich auch genauso verhalten, finde ich, wenn du in der Polizeikontrolle bist oder wenn du irgendwo von der Polizei aufgefordert wirst. Selbst wenn die im Recht sind, wird irgendjemand das mit der wenn die im Unrecht sind, wenn du dich aufregst, irgendjemand filmt es wird einfach nur unglücklich rüberkommen, man ist wie ein Idiot, steht man da und keiner hat am Ende was von, außer genug Leute, die sich über dich lustig machen können. Und genauso war das da bei Jürgen Reichelt so.
Ja, schöne Geschichte, aber ich finde es total toll, dass die Leute, die früher den Boulevard bestimmt haben, journalistisch, dass die inzwischen komplett zu Boulevardfiguren werden und dass die einfach so Protagonisten werden, wie keine Ahnung, wie Harald Junke, wieder im Sofa auf dem Kudamm zusammengebrochen oder das, aber das inzwischen, aber die Geschichten sind...
Das war alkoholkrank.
Ja, ich weiß,
aber das war, es muss man ja auch kurz sagen, der war ja nun mal wirklich, also kann man sagen, was man will, aber darüber müsste ich auch noch mal ganz kurz irgendwann reden. Mach weiter kurz mit Bild.
Naja, auf jeden Fall spannend, dass die inzwischen zu quasi Wendlerartigen oder Ochsenknechtartigen Protagonisten in so Reality-Soaps werden. Was jetzt passiert ist, ich berufe mich hier auf das große, wichtige Nachrichtenmagazin medieninsider.com. Nicht verwechseln mit medieninsider.de, dann landet man auf der Website digitalfernsehen.de. Da haben sie irgendwie mit den Domains das irgendwie nicht richtig durcheinander, irgendwie alles nicht hinbekommen. Auf jeden Fall bestand die Bild-Chefredaktion aus den 3 Riesentypen. Johannes Boje heißt er, glaube ich. Der Erfinder der Boje, der Familie, die Boje erfunden
hat. Boje Buck, aber hat nichts damit Buck.
Hat auch mit Boje Buck eine Zeit lang Filme gemacht und dann ist er aber in den Boulevard abgeglitten. Ist eine traurige Geschichte, auf jeden Fall ist er im Springer Verlag gelandet, war jahrelang oder 2 Jahre lang Referent vom CEO Matthias Döpfner und hat dann, als er Reichelt, ich sag mal, in Schwierigkeiten geraten ist, hat dann das Ruder übernommen. Der zweite Mann, den kennst du auch in der Bild-Chefredaktion, der rausgeflogen ist am letzten Donnerstag. Überraschend. Laut Spiegel.
Ist es Paul Ronsheimer?
Nein, laut Spiegel, um 14 Uhr war ein All-Hands-Meeting anberaumt, wo alle Mitarbeiter der Bild-Zeitung in einen Raum mussten. Und um 13.30 Uhr, sagt der Spiegel, wurde den drei Chefredakteuren vom CEO mitgeteilt, dass sie gehen müssen. Also sie wussten gar nicht, warum man sich trifft zum Meeting um 14 Uhr. Mhm. Um 13.30 Uhr haben sie erfahren, dass es darum geht, dass sie ihren Job verlieren. Oh. Geiler Move. So, also, der zweite Mann in der Bild-Chefredaktion, der rausgeflogen ist am Donnerstag, den kennst du auch. Es handelt sich natürlich um die Journalistenlegende Klaus Strunz. Der Mann, der mangelnde journalistische Kompetenz mit einer Kompetenzbrille wettmacht. Seit 30 Jahren und mit diesem Ding eigentlich ganz gut durchkommt. Und die andere ist Alexandra Würzbach. Die ist auch rausgeflogen, die, glaube ich, schon mit Julian Reichel zusammen damals noch am Schreibtisch saß. Die sind alle drei rausgeschmissen worden und es war so ein bisschen so, man kann sagen, wie Todesurteile vollstreckt wurden in der DDR. Also völlig mit einem unerwarteten Schuss in den Hinterkopf. Jetzt mal ganz.
Mir wäre es tatsächlich echt lieber gewesen, sie hätten Paul Ronsheimer gefeuert, dann hätte der sich nämlich mal irgendwo eine anständige Arbeitsstelle suchen können.
Und ich glaube, den kannst du nicht rausschmeißen, der weiß zu viel. Paul Ronsheimer. Ja,
Paul Ronsheimer,
weiß
wenn
zu
du
viel.
Bei der Bild kündigst, dann verspreche ich dir, darfst du auch mal am coolen Tisch im Grill Royal sitzen, bei
wo
den coolen
denn,
Leuten.
Wo ist denn, wo, sag mal, für die Leute, die immer im Grill Royal, die nicht aus Berlin kommen, na, wo da, im da, Grill Royal ist denn der coole Tisch? Erzähl mir das mal bitte.
Wo denn? Wo ich sitze, natürlich. Da habe ich mit 1000 Mark Anrisse. Das ist der. Also, oder mit Rasmus Engler oder so. Das ist der coole Tisch.
Und das Krasse ist, jetzt stand schon fest um 14 Uhr, nicht nur, dass die drei gehen müssen. Innerhalb von einer halben Stunde haben die quasi erfahren, das war's jetzt. Mhm. Gleich sage ich das allen deinen Mitarbeitern. Es wurde auch schon die Nachfolgerin vorgestellt. Und zwar handelt es sich dabei um die Bildlegende Marion Horn, die schon die BAMS geleitet hat vor langer Zeit und dann irgendwann keinen Bock mehr hatte, weil sie irgendwie, keine Ahnung, keinen Bock mehr hatte, 2019 ausgestiegen ist und dann PR gemacht hat. Und die ist jetzt zurückgekommen und an ihrer Seite ist der ehemalige Fokusmann Robert Schneider, bei dem nicht sicher war, ob er eingestellt werden konnte, weil er musste sich noch einen Drogentest unterziehen, okay. den er bestanden hat mit 3-.
Und hier Marion Kracht musst du keinen machen, oder
nicht
was?
Marion Kracht, Christian Kracht. Nee. Marion Horn.
Marion Hornbach.
Die musste keinen Drogentest machen, okay. Weil...
Auf Vertrauensbasis. Frauen nehmen keine Drogen. Sind nur Männer.
Das sind doch Regeln, die der alte Axel Springer eingeführt hat. Frauen nehmen keine Drogen, die müssen das nicht. Nur Männer, Männer aus vom Fokus müssen Drogentests machen. Ja. Also vom Bundesverfassungsgericht würde man damit nicht durchkommen. So ungleich sind da die Regeln im Springer Verlag. Das ist die Situation. Jetzt frage ich mich, wie sieht das neue Tattoo am Hals von Johannes Boje aus? Was macht jetzt... Klaus Strunz beruflich, geht er zu OnlyFans? Wie versucht Alexandra Würzbach jetzt über die Runden zu kommen? Ist sie vielleicht in RTL 2 mit RTL 2 in Gesprächen oder sowas? Und was sagen vor allem die Geissens dazu? Kann Roberto Gaisini Ordnung in den Springer Verlag bringen? Bleiben
Wenn
sie
die
dran.
Jetzt so eine komplette Vogue-Richtung einschlagen, Bild, ne? Und so richtig links finden, was machst denn dann du? Also wenn die jetzt auf einmal so anfangen...
Das ist ja bei mir sowieso alles komplett durchgeplant von meinem PR-Berater Hans-Hermann Tietje, der mich PR-mäßig berät, ein ehemaliger Bildmann auch. Also wenn jetzt quasi die großen konservativen Outlet auf den Vogue-Zug mit aufspringen, mache ich natürlich, ich arbeite immer antizyklisch. Dann gehe ich in die komplett andere Richtung, werde erzkonservativ bis quasi nationalistisch. Das ist alles schon... Alles
Was du noch nicht hattest, ist die religiöse Phase.
Ich hatte eine kurze Zeit eine religiöse Phase, da haben wir uns auch mal kurz gesehen. Das war aber für keinen... Weißt du das noch?
Ach so, ja, okay. Das war, ich weiß nicht, ob man das...
Das war aber für keinen Beteiligten eine gute Idee. Und ich finde, Religion ist was... Sollte man nicht.
Ja, komm.
Gott ersetzen durch ein Podcast-Duo zum Beispiel. Einfach zwei geile, testosterongeladene Typen, die Scheiße laufen.
Zwei aufgepeitschte Alpha-Männchen, die sich gegenseitig in die Fresse spritzen. So, mit diesem schönen Satz gehen wir gleich mal in die Pause.
Ja, wir müssen auf jeden Fall die Fetchichis besprechen. Und,
Pause heißt noch lange nicht Feierabend. Pause heißt durchatmen für alle. Heißt für Olli Schulz, sich nochmal ein zweites Glas Schwibschwab zu holen und für Jan Böhmermann mal
ich
zu gucken.
Cola. Meine Eiswürfelmaschine ist kaputt. Ich habe die jetzt lange nicht angestellt und dann ist sie verstaubt in der Abstellkammer. Jetzt ist die Eiswürfelmaschine kaputt. Ich habe Eis, weil es ist ausgelaufen. Ich habe die nicht richtig gepflegt. Man muss sie leider immer sauber machen, sonst schimmelt das da drin. Jetzt ist sie kaputt gegangen. Jetzt habe ich keine Eiswürfel mehr gerade. Ich würde mir eine Cola mit Eis gern machen.
Wo du das gerade mit Harald Junke gesagt hast, eine ganz kurze Frage an dich, beziehungsweise ein Dilemma unserer Zeit, was ich so empfinde. Ich weiß nicht, du bist ja Medienmann, siehst es vielleicht nicht so, siehst das auch alles sportlicher, aber durch schnelle Beurteilung ist es heute nicht mehr möglich, eine Legende zu werden wie Jimi Hendrix damals. Jimi Hendrix, 1973 gestorben, bis heute unglaublicher Gitarrist, vielleicht der beste Gitarrist, der je gelebt hat. Auch ganz eigenen Stil gehabt, kann ich gar nicht so viel drüber sagen. Aber wäre Jimi Hendrix heute mit 27 Jahren an Heroin gestorben und nicht 1973, hätte irgendjemand auf seiner Insta-Seite geschrieben, scheiß Junkie, kein Mitleid mit Junkies. Und damit wäre dann irgendwie sofort vielen Leuten so, glaube ich, das gar nicht klar und so, weil man ganz nüchtern heute jemanden einschätzen könnte als Junkie oder sonst was, aber Jimi Hendrix war ja kein Junkie, er war ja der begnadendste und unglaublichste Gitarrist dieser Welt und das meine ich nur, dieses schnelle Beurteilen könnte dazu führen, dass man heute vielleicht nie wieder so einen Stellenwert erlangen wird, wie zum Beispiel Jimi Hendrix ihn hatte und Crosstown Traffic packe ich von Jimi Hendrix mit auf die Fiddy und Bumsi-Liste. Außerdem Dave Matthews, das ist ein südamerikanischer Musiker, ist glaube ich aber zum größten Teil in Amerika aufgewachsen, hat eine unglaubliche Band, Carter Beaufort, der Drummer. Ich habe dreimal auf Festivals mit denen zusammenspielen müssen oder dürfen. Da sind alle Drummer sofort zu dem Typen gelaufen, Carter Beaufort, der wirklich ein unglaublicher Drummer ist und mit einer Hand 10 Rhythmen gleichzeitig aus dem Handgelenk schütteln kann. Und es ist Wahnsinn. Und diese Band ist so gut, dass es teilweise auch schon wieder anstrengend ist, weil die einfach so viele verschiedene Stile beherrschen, aber immer wieder, sage ich mal, wenn es um Rockmusik geht, die einzigen mit sind, die Rockmusik noch interessant machen in unserer heutigen Zeit. Und einen Song von der letzten Platte packe ich auf die Fiddy und Bumsi-Liste und der Song heißt Samurai Cop. Was für ein schöner Song, da geht echt die Sonne auf. Hört ihn mal morgens laut. Ich finde, Dave Matthews, der wahnsinnig schön hoch singen kann, hat auch manchmal so eine Stimme wie so ein rockiger Peter Gabriel. Ich liebe seine Stimme über alles. Und dann packe ich noch von der vorvorletzten Platte Mercy von Dave Matthews Band mit auf die Liste. Außerdem einen englischen Rapper, den wir uns noch anhören müssen, den ich richtig gut finde. Haben mir mehrere geschrieben, Olli, pack mal von Slow Tie was auf die Liste. Und der hat dieses Jahr eine Platte rausgebracht. Grandios, ey. Und Suna ist mein Lieblingssong. Müsst ihr euch anhören. Außerdem Sleaford Mods, auch englischer Hip-Hop der ganz besonderen Art, haben eine neue Platte gemacht. Finde ich bis jetzt okay, aber ein paar starke Songs sind drauf. Force 10 from Navarone. Force 10 from Navarone von Sleaford Mods packe ich auch auf die Fiddy und Bumsi-Liste. Zweimal Hip-Hop, zweimal Rock hier auf der großen
Spotify Playlist, die legendäre Playlist dieser Sendung.
Die legendäre
ich pack da jetzt Playlist gar nichts drauf, da kann ich eh nur mit abstinken. Du hast richtig Musik-Energy heute.
Ja, ich wollte mal wieder euch, vor allem Dave Matthews, den höre ich so alle paar Jahre nur mal und dann, wenn ich ihn höre, merke ich wieder, oh, ist das geil. Also auf jeder Platte sind 3-4 Songs zu entdecken, also das schon seit 20, 30 Jahren, die unsterblich sind, aber auch viel gekniedelt. Da bin ich gerade, ich habe das heute unter der Dusche gehört, heute Morgen und seitdem habe ich die Musik im Kopf. Musik ist eine tolle Sache, Jan, wirklich. Wir beide gehen auch nochmal zusammen auf ein großes Festival oder
so. Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Lass uns beide nochmal die Musik zelebrieren. Und generell, ich habe auch überlegt, ach, komm, machen wir immer mal Pause
jetzt. Aber ist nicht Coachella dieses Wochenende?
Ach, das schaffen wir nicht mehr.
Meinst du nicht, dass wir also würde ich gerne mit dir ins oder irgendwie aufs Burning Man oder
Burning
so.
Burning Man, wir beide, wir aus dem Dreirad,
auf
beide,
wir so einen Film uns gegenseitig. Mal was ganz Neues ausprobieren, wir zwei.
Ja, mit der GoPro auf dem Kopf filmen wir uns gegenseitig auf dem Burning Man. Alter,
oh Gott.
Gut, wir machen kurz Pause, sind gleich wieder dafür.
Oh Gott.
Oh, was ist,
Hier, Stefan Ross. Beleidigt. Na? Schlägerei im Hotel. Ein junger Mann soll Volksmusikstar Stefan Ross in einem Leipziger Hotel beschimpft haben. Dem Sänger platzte der Kragen. Die Lage eskalierte. Die Beschimpfung war Schlagerfuzzi. Da würde ich auch ausflippen. Vor allem Stefan Ross, der echt wirklich seit Jahren versucht, den Heavy Metal groß zu machen in Deutschland. Wenn der als Schlagerfuzzi beschimpft wird, das ist wirklich eine Sache gegen die Ehre. Wir sind gleich wieder dabei fest und flauschig. Heute, ist ja meine Stimme eigentlich aufgefallen, dass ich so eine kaputte Stimme habe. Was, warum?
Bisschen kaputt, weil du wieder alles gegeben hast für die Show.
Ich habe diese Woche eine Erkältung gehabt. Ich habe mich jeden Tag dreimal getestet, kein Corona. Erkältung, und zwar so ein richtig geiles Ding, wo ich schon genau in dem Moment wusste, wie ich mich angesteckt habe. Bei einem Menschen habe ich mich angesteckt. Ich wusste es genau. Wusste ich genau. Ich wusste genau, 2 Tage und dann kam es wirklich. Erst wurde der Nasenschleim ein bisschen gelber, dann war die Nase zu. Und dann diese richtig unangenehm. Dann habe ich Aspirin-Komplex genommen. Ich habe vor der letzten Sendung ein Tütchen Aspirin-Komplex genommen. Das habe ich seit 4 Jahren nicht mehr genommen. Alter, ich war so drauf, ey. Was ist in Aspirin-Komplex eigentlich drin? Also Aspirin weiß man ja, aber was ist komplex?
Ich bin auch extrem für Medikamente anfällig, weil ich so selten welche nehme. Ich habe auch so tierische Angst davor. Ich habe mir früher alles Mögliche an Scheiße in den Kopf gejagt, aber bei Schlaftabletten, also wirklich.
Was ist komplex?
Habe ich total Respekt davor.
Was ist und komplex?
Aspirin, ich habe das genommen und ich bin total K.O. davon. Das ist komplex anstrengend für den ganzen Körper. Deswegen heißt
es
komplex.
Als Klaas und ich auf Tour waren, habe ich Aspirin komplex und Red Bull zu mir genommen. Das war unglaublich, Alter.
Ja, ich weiß nicht. Ihr seid schon richtig wilde Rocker gewesen. Wir waren damals auf eurer Tour.
Red Bull auch und geil. Aspirin komplex.
Red Bull und
Janni und Klaas. Lass es echt krachen. Wir sind gleich wieder da.
Zwei TV-Typen. Gehen aufs Ganze. Wir sind gleich wieder da.
Ja, bis gleich. Kleines Päuschen. Hört mal euch jetzt die Werbung an, das lohnt sich auch immer. Es ist jede Woche eine neue Welt, wie bei Shibo.
Madman's Eyes ist gerade die neue Single von Dave Matthews. Gerade rausgekommen. Vorbote zur neuen Platte. Packe ich auch noch auf die Liste. So, jetzt Pause. Komm, Madman's Eyes.
Mein Gott, du gibst und gibst und gibst, Olli. Fahr mal runter, ey. Denk mal an dich ein bisschen.
Ja, muss ich echt.
Hallo, liebe Freunde der Intelligenz. Ich bin Michael Wendler, ich habe keine Angst. Ich habe einen auf den Kopf bekommen. Da müssen euch doch alle Lichter angehen. Es gibt kein Normal mehr. Jeder hört auf Christian Drosten. Ich bin Michael Wendler, ich habe keine Angst. Ich habe diesen Riesenschritt gemacht. Ich stehe am Anfang. Ich bin Michael Wendler, ich habe keine Angst. Es gibt kein Normal mehr. Ich bin Michael Wendler, ich habe keine Angst. Ich habe einen auf den Kopf bekommen. Ich habe keine Angst. Bleibt am Ball, ich melde mich.
Ja, da sind wir wieder. Hello.
Hallo, Fest und Flauschig ist hier. Ich muss eine kleine Sache nachtragen, bevor wir wieder loslegen können. Und zwar, ich habe mich nochmal schlau gemacht in der Pause, was der eine der beiden deutschen Gallagher-Brüder, Matthias Döpfner, also Stuckrad und Döpfner, die beiden Zwillinge, die auseinander jetzt sich zerstritten haben und nie wieder eine Band sein werden. Matthias Döpfner hat studiert Musikwissenschaft, Germanistik und Theaterwissenschaften sowie, laut seinem Wikipedia-Eintrag, der erstaunlich detailliert ist, Jazz am Berklee College of Music in Boston. Das kann aber auch sein, dass das irgendwie, wenn man in Boston in Kazoo bläst, dass das automatisch als Jazzstudium am Berklee College gilt. Aber es ist, ist auf jeden Fall, das sind die, wollte ich nochmal nachtragen, dass mir das nicht vorgeworfen werden kann. Dass da
nicht, dass man dir noch so Gehässigkeit oder sowas vorwerfen würde, Jan. Ne?
Neid auf Akademiker.
Ja, Neid auf Akademiker.
Ich habe keinen Neid auf Akademiker, einfach nur glühenden Hass. Vor allem auf Leute, die ihren Doktortitel wie so ein Schutzschild vor sich hertragen und glauben, dass wenn man ein Doktor ist, dass man dann gleich, dass man schlau ist. Man hat einfach nur in seinem Leben 2 Jahre Zeit gehabt, zu viel Zeit gehabt, weil man vielleicht aus einem guten Elternhaus kommt und durchgefördert wurde von seinen Eltern. Der macht jetzt noch den Doktor, damit er hier eines Tages die Kanzlei übernehmen kann. Natürlich gibt es auch viele ehrliche Doktorantinnen da draußen und so, ne, die echt hart.
Ja, natürlich viele, aber es gibt auch viele verwöhnte Arschlöcher. Und rate mal, ist ja nun mal so, ne? Und rate mal, wer trotzdem hier gerade sitzt, einen Podcast moderiert und einen Baklava-Mix vor sich stehen
wer
hat.
Denn?
Rate mal.
Dr. Olli Schulz.
Dr. Olli Schulz, heute nach Neukölln gefahren und hab mir hier einen Baklava-Mix geholt. Siehst du den? Ja. Ich finde, das sieht aus wie Kunst. Das ist für mich Sushi, Berliner Sushi.
Und jetzt guck mal, was ich hier hab. Hab ich mir gerade. Wir
Fontanelle?
Fontanella steht hier drauf. Er heißt Fontanella.
Weil das so aussieht wie
Eismanufaktur Fontanella aus Mannheim. Ich bin letztens im Supermarkt.
Fangen wir jetzt an zu naschen.
Ja, warte, ich bin letztens im Supermarkt gewesen und ich dachte, das gibt's doch nicht. Und zwar, ich mach's mal auf. Hier. Und zwar ist das Eismanufaktur Fontanella aus Mannheim. Ich guck mal, ich mache einen Deckel auf, was es ist.
Es ist ein Spaghetti-Eis, aber ist das so gut wie direkt frisch gemacht?
Und ich schwöre dir, das musst du 3 Minuten stehen lassen, wenn du es aus dem Gefrierer nimmst. Es schmeckt wie ein echtes Eiskaffee-Spaghetti-Eis. Und das ist das Geile. Es ist nämlich von einem Eiskaffee und die machen in kleiner Auflage so eine Fanpressung. Die machen Boxen.
Okay, aber kostet wahrscheinlich auch 9,99 €. Nee, kostet, wir haben damals für 1,99 € 3 Stück bekommen. Die gab es dann bei uns sonntags, die vom Penny.
Ja, aber die sind scheiße, aber das sind Industriespaghetti. Ja, also.
Für uns war es aber was Besonderes damals. Wir hatten nicht so viel, sorry.
Wir
Fontanelle gab es für uns nicht.
Das habe ich mir auf jeden Fall gegönnt. Das kostet, ich glaube, 3,90 €. Also ist immer noch günstiger als ein Spaghetti-Eis im Eiscafé.
7, 8 € inzwischen, 8 Mark,
rechnen. Ja, aber 6 € im Spaghetti-Eis kriegst du nicht mehr unter, na vielleicht 5, aber nicht unter 6 € eigentlich ein gutes Spaghetti-Eis im Becher. Und das hat ein ganz, es ist wirklich echte Eiskaffee-Qualität. Mit Sahne unten drin, mit allem Pipapo. Und das ist wirklich, esse ich jetzt. Und du dein Baklava,
wir sind da so kleine Schleckermäulchen. Da haben wir drüber geredet, wenn es das von Penny mal bei uns gab. Ich esse jetzt das Vogelnest-Baklava. Mm. Guck mal, das ist so, wie heißt dieses Gebäck? Das sind so Streusel, das sieht wirklich aus wie ein Vogelnest und drin sind drei kleine Pistazien. Jan, das wäre so dein Gebäck, weil du bist ja Pistazienfreund. Mir haben viele die Tüte von Trader Joe's geschälte Pistazien geschickt, die man überall übrigens im Supermarkt kaufen kann, Jan. So viel nochmal zu deiner Pistazienfrage. Pistazien sind im Baklava übrigens das A und O, genau wie diese wunderbare Backkunst, die da drumherum gemacht ist. So blätterteigartiges Zeug. Ganz, ganz toll. Ihr wisst alle bestimmt, wenn ihr in Berlin wohnt, was ich mit dem Vogelnest meine. In jedem Dönerladen gibt es das wahrscheinlich in so einer Plastikverpackung. Ich liebe das. Bist du gar kein Baklava-Fan oder kennst du das hier überhaupt, was ich dir gerade in die Kamera zeige?
Ich muss dir sagen, ich bin leider kein Baklava-Fan. Das liegt aber auch daran, weil ich mich da noch nicht so richtig reingewagt habe. Ich möchte gerade die exotischen kulinarischen Freuden erst so ab, wenn ich auf die 40 zugehe, möchte ich die für mich erschließen. Ich bin da noch nicht so weit. Ich bin jetzt noch so ein schönes Spaghetti-Eis aus dem Supermarkt, was schmeckt im Winter, was schmeckt wie im Eiscafé. Damit kann man momentan mein Herz erreichen. Ich habe übrigens, wo wir bei kulinarischen Sachen sind, Spotify. Daniel hat nochmal geschrieben heute, die haben ja so eine geile Online-Umfrage gemacht, ich weiß gar nicht warum, Call to Action, Spotify macht jetzt auch irgendwie Instagram-Action und die haben eine Umfrage gemacht, es geht um das Thema Burrata, der fest und flauschig Volksentscheid, wir haben offensichtlich einen Volksentscheid mit einer fast repräsentativen Anzahl, also Manfred Güllner von Forsa kann sich warm anziehen oder Infratest Dima, weil wir haben eine repräsentative Umfrage zum Thema Burrata gemacht, ist Burrata überbewertet, war die Frage. Und hier kommen die Antworten. 24,7% sagen, ja, schmeckt nach nichts. 47,8% sagen, Olli hat keine Ahnung. Ha, 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 ha. Und 27,5% sagen, no idea, die es noch nie probiert haben. Also ich würde sagen, die überwiegende Mehrheit der Deutschen liebt Burrata und versteht dich nicht. So.
Leute, die bei solchen Umfragen mitmachen, sind für mich Onanisten. Ganz ehrlich, das sind für mich Angeber. Wichtig, Tour. Das sind Leute, die auf Amazon irgendwelche Bewertungen schreiben. Das sind Leute, die ich sowieso nicht ernst nehme. Ganz ehrlich, ihr sollt die Sendung hören und den Spotify wieder ausschalten. Ab und zu Mucke hören, keinen anderen Spot. Für mich, in meinem Kopf, nehmen unsere Hörer nicht an solchen Umfragen teil. Das ist eine eingeschworene Clique. Wir sind die letzten Außenseiter zusammen. Und auch wenn es nicht so ist, so möchte ich es denken. Wir sind verschrobene Typen. Da draußen sitzen sie in irgendwelchen Hütten, hören unseren Podcast, gehen ab und zu mal in die Stadt barfuß, haben Ketten an den Füßen und man erkennt sie daran, dass sie alle so ein kleines Leuchten in den Augen haben. Das sind fest und flauschig. Das sind unsere Leute und die brauchen so eine Scheiße nicht. Die wissen, wir sind treu, weil wir sie nicht mit T-Shirts und irgendwelchen Treue-Schwüren vollwerfen. Das ist mein Gefühl. Und das möchte ich mir nicht kaputt machen lassen. Okay. Ihr könnt ja weiter in solchen Umfragen teilnehmen. Denn echter Fest- und Flauschig-Fan macht das nicht, meiner Meinung nach.
Ja, und echter Fest- und Flauschig-Fan drückt auch nicht auf das Herzchen bei Spotify. Haben wir auch am Anfang gesagt bekommen, sollen wir immer dazu sagen, vergesse ich immer, ich weiß auch nicht, was das bedeutet, aber der Algorithmus wird es irgendwann fressen. Der wird irgendwann, den letzten fressen die Algorithmen. Wenn du da nicht am Ball bleibst, algorithmusmäßig, bist du irgendwann nicht mehr, bist du outdated.
Podcast. Hast du mitbekommen, dass Anna-Maria irgendwie die ersten Jahre fünfmal die Woche Sex mit Bushido eingefordert hat?
Sie hat ihn eingefordert, warum?
Sie hat ihn eingefordert, ich habe dir gerade eine DM, es gibt einen neuen, so ein Reel von Bushido. Kannst du das mal abspielen ganz kurz? Ich glaube, das dürfen wir abspielen, bestimmt, wenn die das online tun.
Hast du mir eine DM geschickt? DMs,
ja, per Instagram. Und dann sagt sie, dass sie ihn nur in seiner Nähe haben konnte durch Sex. Sie hat ihn mit Sex an sich gebracht, weil Sex war ihre einzige Waffe, ansonsten war er unnahbar. In der Beziehung ist sie nämlich eigentlich der Mann, sie ist der Typ. Sie fordert den Sex ein.
Hören wir mal kurz rein. Achtung.
Du warst in Sachen Sex und so, warst du so gefährlich.
Als wir uns kennengelernt haben, habe ich Sex immer von dir verlangt. Anis musste mit mir mindestens fünfmal die Woche schlafen, egal ob er wollte oder nicht. Jetzt hört sich das sehr witzig an. Und ich glaube, würde das ein Mann sagen, zu einer Frau, würde das einen Aufschrei geben in der Gesellschaft. Das war meine einzige Art, dich nah an mir zu haben, bei mir, weil du dich mir sonst komplett entzogen hast.
Du bist wirklich wie so dieses Paradebeispiel.
Gott, Alter.
Das war wie bei uns beiden. Ich habe das auch nur mit Sex geschafft, dich in diesem Podcast hier so lange halten zu können, über 10 Jahre. Wirklich, was ich mir habe alles einfallen lassen, um Jan zu verwöhnen, das müsste ich mir vorstellen. Wirklich, alle Rollenspiele haben wir gemacht. Olli, ganzen Leder, ich war nur die weiße Ledermantelphase, als ich immer so einen weißen Ledermantel im Hotel sitzen musste, sonst nichts anhatte und so Lackschuhe. Das war die verrückte Phase. Das war 2015, 16 war das. Dann kam die Schminkphase, wo mir immer das Arschloch geschminkt hat. Okay, geh jetzt auf. Nein, komm. Wir machen wieder einen normalen Podcast. Es ist spät am Freitagabend und man...
Ich habe Spaghetti, also ein Baklava war drin. Wir sind nicht mehr zurechnungsfähig. Aber lass uns mal kurz, wir haben es ja schon angekündigt, mal einmal ganz kurz die neuen Entwicklungen im Hause für Chichi in Dubai.
Also ey, erstmal, wir sind so ein richtiger Celebrity-Talk.
Ja, aber heute mal geworden. Nur. Nächste, wir kümmern uns auch wieder ausführlich um unsere Altersdepressionen und um irgendwelche komischen Feigwarzen am Hodensack und so, was wir sonst immer besprechen und stundenlang oder streiten immer über Vogue-Culture und so. Ey, pass auf.
Bald streiten wir uns wieder über Vogue-Culture.
Nein, bitte nicht. Ist das nicht echt alles ausgetauscht? Willkommen?
Ja, ist auch alles für einen, dass du überhaupt nochmal damit hier in diesem Podcast, ich dachte, wir ziehen daran vorbei, dann hast du das hier aufgebracht.
Ich hab das nicht aufgebracht.
Du hast das Gift in die Sendung gebracht.
Nee.
Ey, doch,
lass uns mal Bömi,
bringst die Scheiße aus dem Fernsehen mit unserem Podcast.
Mal ganz ehrlich.
Doch.
Der Hass auf die Wendlers hat diese Woche Deutschland wieder ein bisschen zusammengebracht. Der Hass auf RTL 2 und die Wendlers. Und ich denke, wir sollten uns weiterhin darum bemühen, Gemeinsamkeiten zu finden. Und wir sind beide sehr interessiert am Leben von den Fajitis in Dubai. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob ich es als DM bekommen habe oder ob ich es bei Twitter gelesen habe. Ich glaube, dass Bushido sich mit seinem neuen Leben bereits arrangiert hat. Also es ist kein Widerstand mehr zu spüren. Entsprechend ist auch die Hälfte des Spaßes, sich das anzugucken, weg. Und ja, was jetzt diese Woche passiert ist, erstmal gab es den 13-Sitzer von Toyota.
Aber gab es eine ganze Folge wieder im Fernsehen?
Nein,
oder was?
Nein, es ist alles, über die Insta-Stories zusammen. Mhm. Und zwar immer wichtig, wie er die Dinge sieht und wie sie die Dinge sieht. Sie hat immer viel mit den Kindern, mit Leonora, mit Amaya und irgendwie GB und so, die Kinder werden, die Kinder werden gnadenlos in die Kamera gehalten, egal.
Absolut.
Sie hat immer sehr viel kleinteilige Stories und gegen Blähbauch und so. Und er hat immer nur so 3 große Story-Riemen am Tag, wo er eigentlich nur grob zusammenfasst, was sie gerade gesagt hat. Und am Anfang sagt er immer, yo, ich bin's Bushido. Alter, das sehe ich oben links, steht dein Name, mal. Natürlich, wer bist du denn sonst? Was meinst du, warum ich das angucke? Ich weiß, dass du Bushido bist. Auf jeden Fall diese Woche.
Das ist doch sein Trademark, dass er das immer sagt.
Auf jeden Fall, wie Kitsch Creek immer. In jeder Story sagt Bushido, alle 10 Sekunden, ich bin Bushido. Ja, Mann, ich weiß, du bist Bushido, Mann. Erstmal eindrucksvoll, dass er seine goldenen Schallplatten aufgehangen hat im Treppenhaus. Ich weiß nicht, ob das
das habe ich auch gesehen, ja.
Die 8 Kinder nicht irgendwie psychisch unter Druck setzt. Stell dir mal vor, wir mussten immer in einem Treppenhaus an den goldenen Schallplatten von meinem Vater vorbeigehen. Einige hat er extra nochmal nachmachen lassen, weil die Originale bei Arafat in Berlin.
Weil da glaube ich ja, habe ich auch gedacht. Das sind bestimmt nur, hat er selber nochmal nachmachen lassen.
Wo macht man denn solche Schallplatten?
Na, hier mit so einem Drucker, wie heißt das nochmal? 3D-Drucker.
Mhm.
Hat er im Internet aufgeben lassen von so einem Fan, der hat das für ihn gemacht.
Mhm. Spaghetti ist im Mund, das ist aber lecker.
Mhm.
Mhm. Auf jeden Fall, diese Woche 13-Sitzer-Bus. Da muss ich mal als deutscher Verwaltungsinteressierter fragen, ist das überhaupt legal, einen 13-Sitzer in Deutschland ohne einen Personenbeförderungsschein zu fahren? Ich meine nämlich nein. In Dubai ist man da offensichtlich nicht so streng, das ist ja furchtbar. Aber
sieht aus wie ein kleiner Schulbus.
Wenn die denken, dass sie mit dem 13-Sitzer hier bei uns durch Deutschland fahren können, da haben sie die Rechnung aber ohne die Straßenverkehrsordnung gemacht. Das Erste, was, da klicken die Handschellen direkt an der Grenze. Schön Baden-Württemberg oder Bayern über die Grenze. Zack, zack, 13-Sitzer. Zeigen Sie mal Ihren Personenbeförderungsschein. Sie dürfen nur bis 7 Personen. Pech gehabt. Hätten sich so viele Kinder kriegen müssen. So. Und jetzt,
aber geht denn die Doku weiter? Oder ist das
ich hoffe, dass RTL, warum die nicht die ganzen Ressourcen, die sie beim Wendler irgendwie jetzt frei haben, die sollen sie alle in die Fajitis reinstecken. Ich will das alles sehen. Und was diese Woche auch passiert ist, und da muss ich kurze Kritik, Stilkritik. Bushido hat vorgestern Twitch-Stream gemacht. Und den ganzen Tag wurde gezeigt, wie er sein Arbeitszimmer, was ehrlich gesagt genauso scheiße aussieht wie unser beide Arbeitszimmer, genau die gleiche Wichse, unausgepackte Kartons, staubige Schreibtische, alte angebrochene Baklava neben der Tastatur, so ein paar Gadgets, die in die vorgesehenen Halterungen gehängt werden. Ansonsten alles komplett verstaubt und eklig. Wurde alles aufgeräumt in der Insta-Story. Und Anna Maria hat die ganze Zeit gesagt, ich weiß gar nicht, wie das heißt, dieses Twitch, wo der Anis heute Abend ist, wo du genau wusstest, Alter, das ist voll abgekatert. Die soll man aufhören mit dem Rumgefake. Müsst ihr nicht. Sagt einfach, ihr macht einen Twitch-Stream. Das glaubt euch eh keiner, dass ihr nicht wisst, was das ist. Ihr seid
ja, das ist immer so witzig. Die ganze Tag auf Instagram sein, aber nicht wissen, was Twitch ist.
Ja, ja, von wegen.
Ja, sowieso dieses das nervt mich sowieso, warum ich da nicht so wie... Bei den Ochsenknechts, die sind real. Weißt du, das ist das andere Ding. Deswegen bin ich... Ich meine, der hat ja immer nur geschauspielert. Erst hat er den harten Gangster geschauspielert, jetzt schauspielert er den liebevollen Familienvater. Who the fuck ist der Typ eigentlich, ne? Kann man sich ja eigentlich, das wird nochmal die letzte große Doku, wo dann so eine Persönlichkeits, dann machen sie nochmal irgendwas bei ihm, so eine Ahnenheilung oder so, wo sie zurückgehen, so 8 Generationen oder so.
Aber ich habe gedacht, ich hab's wieder in den Insta-Stories auch gesehen, es gibt schon ein paar so healthy Moves und sie ist wirklich, sie ist seine Reinigungsfee für die Seele. Was für ein Glück er hat, ne? Schade natürlich, dass er 5-mal in der Woche Sex haben musste. Das ist natürlich auf der Downside Pech gehabt. Aber auf der anderen Seite natürlich ist sie wirklich eine ziemlich krasse Tante, muss man echt sagen. Die hat ihn da echt im Griff und ich glaube, dass...
Ja, und er musste 5-mal die Woche mit ihr schlafen, das arme Schwein, ey. Was er echt, das ist wirklich schwer, ne? Da wird er bestimmt auch nochmal irgendwie das aufarbeiten. Da kommt
nein,
auch
aber
er
hat schon die ganzen krassen Sachen, die in dessen Biografie passiert sind und sowas. Und dass er heute bis 15, 16 Uhr schläft, das ist ja auch eine Sache, die...
Sei ihm gegönnt.
Das ist ja auch eine Sache, wo man sagen muss, da ist vielleicht auch einiges noch unaufgearbeitet. Dass das vielleicht mal eines Tages nochmal weggeht, dass er mal ein bisschen eher aufsteht oder wenigstens vor 12 oder sowas. Aber das ist schon krass, ey, was so ein paar echt healthy Moves, auch diese Familiengeschichte so ein bisschen aufzuarbeiten. Nee, kann man schon nichts, kann man eigentlich nichts sagen.
Das kann man alles vor der Kamera machen.
Ich kann da nichts, es ist, wie ich das prophezeit habe, das werden die deutschen Kardashians, die Kinder sind prädestiniert dafür, die Eltern sind skrupellos, haben nichts mehr zu verlieren und wenn du alle Türen aufmachst, ist das scheißegal. Auch, hört mir bitte auf, diesen Clip zu schicken, wo er mal bei Schmidt saß und gesagt hat, wenn er eines Tages im Fernsehen weint und eine Dokusoap macht oder sowas, dann ist eh vorbei.
Und auch das, wo er Arafat grüßt mit den afrikanischen,
ja,
glaube ich,
das bitte auch nicht mehr schicken, sehr lustig, haha.
Haben wir alles gesehen, das kriegt man ohne Ende. Jan, ganz kurz noch was Privates, ich habe hier echt einen Endgegner in meiner Wohnung und ich weiß nicht, ob du dieses Problem kennst.
Ameisen?
Nee. Was denn? Ich hasse Rollos. Als ich hier eingezogen bin, waren hier Rollos schon dran. Und zwar welche mit so einem Ding, was man, so ein Plastikding, wo man das Rollo so hochdrückt. Und
eingebaute sind, oder im Fenster?
Ja,
drin.
So eingebaute, schon angebrachte oben ran. Und die sind alle inzwischen aus der Verankerung. Dann versuchst du wieder reinzumachen. Dann habe ich mal geguckt auf den Rollomarkt. Rollos ist zu finden, die funktionieren. Das ist der Endgegner, Alter. Ja. Vor allem, dann fallen sie wieder raus. Dann ist die Wand dafür nicht geeignet, da auch noch Rollos anzubringen, obwohl da ein Fenster ist und die Wand eigentlich geeignet sein müsste, dann wurden da inzwischen schon so viele Rollos rangebracht, dass da schon so viel reingespachtelt wurde, dass jedes weitere Rollo da sofort rausbricht und so fallen mir abends, wenn ich die Rollos runterlasse, immer die Rollos aus dieser Plastikverankerung, die da oben drin ist, das sind diese, sie sehen ganz schön aus und dann habe ich mir alles an Rollos angeguckt im Internet, was es gibt und alle sehen kompliziert aus und nach Ärger und Stress aus. Wie handhabst du das?
Olli,
gibt
es da, ja. Gut, dass du mich das fragst, weil du bist halt zufällig
Alter, meiner, los,
in meine jetzt absoluten Fachgebiete reingetappt.
Mir ist auch letzte Nacht, warum würde ich das sagen, letzte Nacht ist mir beim Schlafen bin ich aufgewacht, mir irgendwas in den Kopf geknallt ist, ist das Rollo runtergekommen. Und das ist einfach so um 3.20 Uhr und dann stehst du da eine Stunde um das Rollo und bist dann natürlich wach, hast eine Pumpe, hast gedacht, dass jemand hat eingebrochen und das nervt alles. Rollos ist ein Endgegner.
Also,
ja.
Wenn du jetzt einen Neubau hast, Bestandsimmobilie, bisschen investierst, bisschen neu umbaust, renovierst. Das Einzige, was wirklich zuverlässig funktioniert, sind fest in Rollokästen eingebaute Rollos, Außenrollos, die du mit einem Elektromotor oder mit einem Riemen von außen bedienen kannst. Ist immer, sieht aus wie Oma.
Aber es sind die Besten.
Es sind die Besten. Wir machen das Zimmer komplett dunkel. Es ist super unanfällig, wenn da kein Motor drin ist, sondern mit Riemen halten die Dinger eine Ewigkeit. Und zwar so lange, kennst du vielleicht aus alten Häusern oder bei Rentnern, dass du schon eklig ekelst, diesen alten, krabbeligen Riemen anzufassen. Wo dann schon so
aber du weißt immer, wenn du das Rollo runterlässt, dann bist du gesichert beim Erotikgucken später auf dem Laptop und keiner kann reingucken, weil diese Rollos sind sicherdicht. Und das weiß man immer. Wenn man irgendwo im Hotel ist und diese Rollos sieht, denkt man, geil, hier kann man heute Abend auf alle Fälle nackt rumrennen, durch die ganze Wohnung machen. Und also, es ist auf alle Fälle ein gutes, solides Rollo. Aber ich kann doch nicht von außen die Wand aufreißen lassen.
Nee, genau, das ist schwierig.
Im siebten Stock.
Nein, also man kann diese Rollos nachrüsten, wenn du jetzt vom Vermieter, wenn das deine Eigentumswohnung ist, kannst du es ja, selbst da musst du die Hausgemeinschaft
Eigentumswohnung,
fragen.
Eigentumswohnung.
Hast du nicht, ne?
Ich habe keine Eigentumswohnung.
Nee, also musst den Vermieter fragen, weil du kannst mit Außenkästen das an die Fenster von außen anbringen, mit Schienen, wo das dann läuft. Das sieht aber von außen scheiße aus. Das sieht man von außen immer so ein bisschen so aufgeht, wie so große Küchenrollen, die oben am Fenster dran sind. Das Einzige, nach langjähriger Rollo-Erfahrung, was wirklich funktioniert von innen, das sind Raffstores, die aufgeklebt sind, mit Führungsschienen seitlich, die in die Fensterrahmen innen reingeklebt sind. Auf gar keinen Fall Rollos benutzen, die du oben an die Fenster dran machst, mit irgendwelchen Halterungen oder an die Wand bohrst oder sowas. Lieber ein bisschen was von der Fensterfläche verlieren, links und rechts Klebestreifen und dann Raffstore, den du oben und unten zumachen kannst. Das hält wirklich ewig und durch die Klebeleiste, wenn das fachmännisch angebracht ist, sind das eigentlich die besten meiner Erfahrung nach. Und da gibt es ganz unterschiedliche Variationen, sehr blickdicht, aber natürlich die
kostet aber einiges auch, oder?
Es kostet einiges, aber du hast den ganzen Scheiß mit nachts.
Da bist du ja mehrere tausend Euro wahrscheinlich.
Nein. Für. Also ich würde sagen, für ein großes Fenster wie bei dir, du hast ja sehr große Fenster. Großes du hast ja so riesige Fenster, ganz groß.
Ich habe ein paar. Es sind eins, zwei, drei, vier, fünf.
Wie breit ist denn das Fenster?
Also jetzt, das hier ist so 1,20, vor dem ich gerade sitze. Aber da gibt's ja noch ein kleines, da gibt's noch mal zwei 1,20er und da hinten gibt's noch mal so 2 Meter Fenster oder so. Das ist leider so eine Eckwohnung. Also das ist das Problem. Ich brauche tatsächlich viele Rollos.
Aber hast du nicht mal überlegt, der Vorhang ist ja wieder am Kommen.
Nee, ich hab Bock auf Milchglas. Ich war ja einmal in Amerika, hab so ein Upgrade bekommen im Hotel. Und das war das, ich war mal in so einem Hotel, das war so ein Upgrade, das war so ein Fusion-Hotelzimmer, wo man die ganzen Räume, das waren Glasscheiben und du konntest alles durchgucken und konntest das milchig machen.
Ach so.
Riesige Wände, Glaswände, die auf einmal milchig wurden. Ich stand eine halbe Stunde davor, ich meine, Milchglas an, Milchglas aus, Milchglas an, Milchglas aus. Ne? Ja. Meine damalige Freundin hat gesagt, wie reinkomme ich so, lass doch mal, und sie so, lass doch mal jetzt, also es war in der Stadt, wollen wir uns Atlanta angucken. Ich meine, nee, lass mir erstmal Milchglas an, Milchglas aus. Ich fand das so geil. Das war wirklich die. Und trotzdem habe ich das seitdem nie wieder gesehen. Diese wahrscheinlich, weil es zu teuer ist.
Das ist wahnsinnig teuer, so Weltraumtechnologie. Das ist natürlich kompletter Quatsch. Aber das, es gibt so inzwischen ganz gute Vorhanglösungen, so skandinavisches Design mit super einfach anzubringenden Seilträgern, also so, wo du ein ganz schönes, eigentlich ästhetisch schönes Seil an die Decke machen kannst oder auch an die Wand und dann einen Vorhang aus einem okayen Stoff dran machen kannst. Aber bei so großen Fenstern, ich würde wirklich zum Klebe-Raff-Store links und rechts mit Führungsleiste, das ist das Allerbeste. Und nochmal ein kleiner Tipp, weil die einzigen Rollos, die wirklich super funktionieren und ey, mal wirklich, deutsche Technik, ich weiß, es ist ein Monopolist und so, ne, aber die Velux-Rollos in Dachfenstern, ich habe mal ein paar angebracht, als ich mal beim Kumpel geholfen habe. Wirklich, also ich, pass auf, Offenbarung, weißt du, machst du doch auch, hast auch ein Umbautalent. Ich werde manchmal zu...
Absolut, ich finde das gerade sehr spannend. Ich wollte nämlich gerade eine Anschlussfrage stellen, aber erzähl mal ruhig weiter.
Also, ich musste mal in einer Dachgeschosswohnung bei einem Kumpel, der nicht keinen Umzug... Also, muss man ein bisschen was machen. Und ich war zuständig für, weil er wusste, ich kenne mich damit aus, mit Rollos, war zuständig für das Anbringen der Velux-Rollos. Ich habe die selbst bestellt. Ich bin hingegangen, habe mir die Rahmennummer angeguckt in jedem Velux-Fenster. Liebe Grüße, Firma Velux, deutscher Spitzenreiter. Ist wirklich... es gibt nur andere Fenster sicherlich, aber es sind echt die besten. Und das Krasse ist, die haben so ein krasses System. Du kriegst es nach Hause geschickt oder irgendwie zu dem Kumpel. Das sind alles kompakte Pakete. Das stimmt immer. Das ist so einfach anzubauen und die halten Jahrzehnte. Das ist total crazy.
Ja.
Aber das sind bei Dachschrägenfenster, die hast du ja nicht bei dir da oben.
Bei mir kommt auch immer noch dazu, dass das so Entscheidungen sind dafür, dass man so fest, ich bin mir nicht sicher, wie lange ich hier noch so wohnen bleiben werde. Bei mir gibt es immer nicht diese, man will dann so Leute, die irgendwo wohnen, so ein Haus und eine Wohnung haben und du weißt, die werden da drin auch mit dem Sarg rausgebracht und es ist alles so eingerichtet, dass du weißt, es ist perfekt. Ich wollte dich fragen, gibt es eine Wohnung oder jemand, den du mal besucht hast, der dich mit seinem Stil und Geschmack wirklich beeindruckt hast, wo du wirklich dachtest, wow, das ist eine wirklich richtig geil eingerichtete Wohnung und auch die Art und Weise, wie die Möbel und Schränke und so sind.
Also, ja, ohne da jetzt zu sehr ins Detail zu gehen, ja, also schon...
Ich war mal beim deutschen Schauspieler, der hat ein wunderschön ein Haus, das war so schön eingerichtet, selbst die Tapeten, wie die angebracht waren, die Schränke, wie die reingesetzt waren, dass der einen kleinen Pub im Garten hatte und das Haus am See war und alles so perfekt war. Es geht gar nicht um Reichtum, es war jetzt gar nicht so, dass es hier so rich war, sondern es war alles geschmackvoll, selbst die Tafel, der Tisch, und es gibt so manchmal, das hat mich richtig nicht eingeschüchtert, nicht, aber ich dachte so, Alter, ist das perfekt stilvoll. Und ich fand die Schränke und die ganzen Sachen, die bei ihm waren, alle so massiv und die waren so gut eingerichtet. So auf so zeitlos. Mhm. So ein zeitloser, fast hanseatischer Stil. War aber nicht in Hamburg. Und ist auch egal, wer das war. Schon länger her. Und das mit dem See ist eigentlich auch egal. Also, es ging einfach darum, dass alles so geschmackvoll überlegt war. Und bei mir siehst du überall Kabel auf dem Boden. Ja. Ich weiß nicht, ob ich jemals so einen Step machen werde, wo diese Schreibtische zum Beispiel, wo so 20 Kabel laufen. Das ist so bei Leuten, die sich wirklich um was kümmern, einfach irgendwann nicht mehr so. Aber bei mir, wenn wir jemals so eine coolen Leute, dass wir wissen, dass die Kabel hinter so einer Leiste angebracht sind zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Mhm. Und dass wirklich die Schränke jetzt nicht Ikea, sondern so ein richtig guter Schrank, den du in keinem Möbelhaus kriegst, den man irgendwo hat anfertigen lassen, der auch fürs Leben hält. Ja, hast du sowas?
Also anfertigen
oder
lassen.
Wird dieser Step jemals dein, wirst du das?
Ich bin, glaube ich, ewig hängen geblieben auf, ja, wenn man Ikea-Möbel mit so ein paar Möbeln kombiniert, die nicht von Ikea sind, dann geht's eigentlich.
Ja, Mann, da bin ich auch hängen geblieben. So ein Typ bin ich halt auch. Und ich finde das halt manchmal wirklich beeindruckend, wenn man in Wohnungen kommt oder bei Leuten mal war. Auch in meiner zivilen Zeit war ich bei so zwei Schwestern, die halt eine riesige Altbauwohnung hatten mit einem alten Kamin. Und das war einfach so urig und so. Und die hatten die Wohnung von ihren Eltern geerbt. Die haben da selber, die waren da beide über 80 schon, ihr Leben lang in dieser Wohnung gewohnt. Das war total krass, wie das da alles eingerichtet war. Sowas meine ich in der Art, so ein Step. Aber vielleicht lebt man auch heute nicht mehr so. Man richtet sich nicht mehr so ein, weil man ein Reisender ist und nie
an einem Punkt für immer bleibt. Du bist anders als ich. Ich bin ja eher so ein, ich richte mich dann schon eher ein als du. Ich habe dich wirklich, seit ich dich jetzt kenne, ich glaube in 6 oder 7 verschiedenen Wohnungen schon. Nee, oder 5
bestimmt. Das kann sein.
Mindestens 5.
Aber alle wunderschön eingerichtet.
Also, du warst auf jeden Fall schon so kurz davor, dass du mich auch mal fragst, ob ich helfen kann beim Umzug in einigen Situationen. Ja. Das war schon so.
Ey, ich war übrigens das Gute bei mir ist, dass man nie weiß, ob das nicht nochmal immer wieder passieren kann. Tatsächlich.
Ey, naja. Ich war letztens zum ersten Mal wirklich seit langer Zeit wieder, also seit bestimmt 10 Jahren oder vielleicht sogar 12 Jahren bei IKEA. Mhm. Und zwar so, weil ich gedacht habe, ey, so richtig heads on, einfach so rein, weil ich gedacht habe, es ist Samstag. Wo geht man am Samstag auf keinen Fall hin? IKEA. Ich gehe mal zu IKEA heute. Ich war letztens alleine beim IKEA in einer westdeutschen Großstadt, nicht in Köln, sag ich mal. Ich bin auf dem Weg gewesen von Westdeutschland nach Norddeutschland und bin dann an einem IKEA vorbeigefahren, wo auch ein Ladepark ist. Spezialisten werden wissen, welcher IKEA das ist. Und dann war ich in dem IKEA und es hat sich einiges verändert. Also einiges ist nicht verändert. Es ist immer noch wahnsinnig schlechter Handyempfang, sobald du den Scheißladen betrittst. Es ist wie im Führerbunker. Der Führer hatte auch nur 1-Edge, deswegen hat er auch keine... Das war das Problem am Ende, er hatte kaum Handyempfang.
Am Ende war es einfach ein Kommunikationsproblem.
Er hatte 1-Edge nur in Berlin und im Bunker. Und das war das Problem, warum es am Ende ein bisschen zerfusselt ist. Also hätte alles ganz anders ausgehen können, wenn da besser
Empfang... Vodafone ist schuld gewesen.
Nee, ey. Und also Handyempfang schlecht. Immer noch Smallland überbelegt. Samstagmorgen ab 9 Uhr kriegst du eigentlich keinen Platz mehr im Smallland. Wenn du das so machst, du einen schönen Platz, weil du einen schönen Tag... Die Kinder gehen einfach ab 9 ins Smallland und dann machst du erstmal schön, fährst wieder zurück, raus aus dem Ikea, nach Hause, legst dich nochmal hin und holst die Kids dann ab. Naja, um 1 oder um 2 geht nicht mehr. Smallland zu ab 9 Uhr. Und dann habe ich mich direkt zuallererst natürlich, weil es mittags war, und ich bin eigentlich wegen des Essens zu Ikea gegangen, weil ich gedacht habe, ey, kriegst du mal billig, kein Puller, kriegst du mal billig, kann man noch für 3 Euro. Gott, boah, Riesenteller. Und mich da reingegangen, erstmal Riesenschlange, aber alles noch immer wie immer mit diesen kleinen Wägelchen, wie alle wie so Rentner mit ihren Tabletts. Und es gibt immer noch den leckeren Nachtisch, diesen Mandelkuchen, aber es hat sich ein bisschen was getan in der Köttbullar-Szene. Die Köttbullar-Szene. Es gibt erstmal Veggie-Köttbullar, die mit Falafeln, obwohl sie so aussehen, überhaupt nichts zu tun haben. So mittelmäßig gut. Veggie fand ich nicht so gut. Ich habe dann die normalen genommen. Wie immer natürlich ungewürzt, fast ungewürzt. Man muss immer Salz drüber machen. Und es gibt jetzt Erbsen dazu. Und standardmäßig nicht mehr Pommes und Rahmsoße und Preiselbeeren, sondern eigentlich standardmäßig nur noch Püree, Erbsen, Rahmsoße und Köttbullar. Und die Preiselbeersoße wird nur auf Wunsch noch aufgetan. Und das hat mich komplett überfordert. Es gibt aber auch nicht mehr den Cola-Spenderautomaten. Es wird alles in Flaschen ausgeschenkt. Es hat sich echt einiges verändert bei IKEA.
Und gibt's denn noch diese, so eine Art Cranberry-Limonade? Die trinke ich da immer so gerne.
Das weiß ich nicht. Das ist mir zu exotisch.
So Himbeer-Limonade oder sowas mache ich gerne. Nee. Ich bin lange nicht mehr da gewesen.
Geh mal, das ist wirklich toll. Weil man denkt die ganze Zeit, ey, man ist da so hin, so Mitte 20, weißt du, mit der ersten Freundin so, wir gehen jetzt zu IKEA, guck guck mal, also als man, weißt du, bevor man so familienmäßig unterwegs war, ist man ja viel zu Ikea gegangen. Und ab Familienbeginn hat man ja gar keinen Bock mehr dahin zu gehen, weil es einfach nur stressig ist und nur scheiße ist.
Ey, das ist, ich habe da Nerven zusammengekriegt. Nach einer Trennung in Berlin vor vielen, vielen Jahren musste ich mit einer Freundin, die mir helfen wollte, ich meinte, ich muss mir alles von vorne anfangen, ich brauche eine neue Wohnung, bin ich nach Neukölln gezogen und dann sind wir zu Ikea gefahren, Tempelhof, und ich habe nach 3 Minuten angefangen, den zweiten Mitarbeiter anzuschreien, weil ich irgendwie Hilfe brauchte und der mich einfach arrogant nicht angeguckt hat oder so, und dann hat sie mich in mein Auto gesetzt und hat alle Möbel in die Wohnung reingebracht und auch ausgesucht für mich, die ich dann 3 Jahre lang gewohnt habe. Also ich habe nichts davon eigentlich ausgesucht. So war meine Wohnung dann eingerichtet, hat sie aber trotzdem ganz gut gemacht, weil ich einfach nicht gemacht bin für so eine Situation. Ich kriege da echt einen Nervenzusammenbruch. Ich finde das auch echt, das muss man alles online machen. Sowas. Ey, oh Gott, dafür finde ich Online-Verkaufen echt gut.
Weißt du, was mir gerade auffällt? Ich bin gefangen in meinen eigenen Witz reingerutscht. Wir reden gerade über Ikea, wie so Comedians Anfang der Nullerjahre. Weißt du, das war doch so ein Riesen, war das nicht so ein Mario Barth-Ding, das erst mit der Frau Gänse, Ikea, Kerzen,
ja, aber wir
Kerzen.
Reden ja nicht so darüber, ja, dass trotzdem. Wir jetzt, sondern wir reden ja hier, das ist ja außerdem hier, das ist ja auch mal manchmal, hier ist ja der private Böhmermann zu Hause, oder? Das kann man sagen, weil fest und flauschig ist der private Böhmermann.
Ja, aber der private Schulz, ich habe das Gefühl, deine private Seite, vielleicht immer nur, wenn ich dich als Singer-Songwriter kennenlerne, auf dem das Album. Ist wirklich so.
Ansonsten bin ich der Clown Olli Schulz, der gerne ein zu viel trinkt und gerne mal auch einen Spruch über einen drüber haut. Jan, ich muss mal ganz kurz eine Ansage machen. Falls ihr am 31.03. noch nichts zu tun habt, ne, dann macht's doch wie ich. Ich gehe dann in die Volksbühne zu Merit Becker. Die spielt mit den Tiny Teens da. Merit Becker, ne, schätze ich ja sehr. Von der Ferne schon oft gesehen und einmal sogar in einem Film von einem gemeinsamen Bekannten gespielt. Und ich glaube, da sollten wir hingehen zusammen. Du, Jan, bist du auch am 31.03. hier?
Nee, ich bin am 31.03. bin ich auch in Berlin. Tatsächlich.
Dann lass uns da zusammen hingehen.
Ja, wenn
dann
du mich nicht wieder, wenn du mich nicht wieder versetzt. Ja,
bei Merit Becker.
Okay. Von mir aus.
Ich versuche uns auf Gästeliste reinzubringen.
Ey, auf jeden Fall. Ich werde jetzt, morgen ist Wanda im Palladium, da werde ich hingehen. In Köln.
Ja.
Und dann am 31. schön Merit Becker. Kein Problem.
Und jetzt. Finde ich gut. Jetzt wollte ich ja noch eine Sache ganz kurz auch sagen. Ich habe mir Chris Rock endlich angeguckt. Man musste nur an Netflix auf Englisch stellen. Dann konnte man sich das Special noch angucken.
Und war gut.
Ey, er haut das gegen Will Smith. Ich kann das verstehen. Warum man ein Jahr dafür braucht, weiß ich nicht so ganz genau. Aber er hat es natürlich wahnsinnig lange jetzt herausgezögert. Und er sitzt natürlich jeder und er vernichtet, sagen ja alle da irgendwie Will Smith. Keine Ahnung, da ist eine Menge Wut und ich kann das auch verstehen. Den Anfang finde ich auch super über diese Doppelmoral von so Läden, die jetzt alle so Schilder haben, wir sind gegen Rassismus, wir sind für Gleichberechtigung, wir sind für LGBTQ und dann kostet die Jeans trotzdem oder die Jogginghose für $200 und dann meint er, ich kaufe lieber rassistische Hosen für $20 und dann ist das Schild da halt nicht dabei. Sehr guter Humor am Anfang. Dann, finde ich, hat es auch ein bisschen viel Ego-Koks-Gelaber. Dann fängt er an, wie sehr er irgendwie seine Töchter verwöhnt hat und auch, dann sagt, ist er natürlich gegen Abtreibung, für Abtreibung ist er, aber gibt damit an, wie viele Abtreibungen er in seinem Leben schon bezahlen musste und fängt auch meiner Meinung nach ein bisschen viel an, über seine Millionen zu reden. Das fällt dann irgendwie im Mittelteil sehr häufig. Ist aber auch schwer, wenn du so reich bist, dann noch ein Down-to-Earth-Stand-Up-Comedian zu sein. Ich fand's durchwachsen, sagen wir mal so. Mhm. Und durchwachsen finde ich inzwischen auch die Serie Luden. Das muss ich auch nochmal sagen, nachdem ich die erste Folge mich echt überrascht hat, weil ich habe mit dem größten Schrott gerechnet. Und dadurch, dass man die Schauspieler nicht kennt und die gut spielen, und dadurch, dass es am Anfang auch irgendwie durch diese Kulissen, das wird ja alles in München gedreht, so ein bisschen mal anders war, war ich positiv angetan. Aber mal ganz ehrlich, dieses Bild von der Nutte, die komplett fertig im St. Pauli der 70er, 80er Jahre auf so einem Barhocker auf Englisch ein Lied singt und alle Luden drehen sich so um, nachdem sie sich so gerade geprügelt haben und das sind noch echte Kerle und so. Und irgendwie ging es mir von Folge zu Folge mehr auf die Eier. Mhm. Ich bin inzwischen raus. 4 Folgen habe ich gesehen und das ist mir alles, so war das einfach nicht. Und das weiß, sorry, aber so war das da alles nicht. Das waren auch keine coolen, witzigen Typen, Alter. Ferrari Klaus, leck mich am Arsch, Alter, mal ganz ehrlich. Das war eine Zeit, die vorbei ist und wenn, dann musst du das auch hart irgendwie umsetzen. Das ist auch hart umgesetzt, aber dann auch trotzdem mit so einem Coolness-Faktor, dass die zu Duff getanzt haben. Alter, da lief Freddie Quinn und andere Scheißmucke in den 70er, 80er Jahren auf der Reeperbahn und im Top 10, keine Ahnung. Also es ist alles so mittel. mittelgeil inzwischen und ich habe auch irgendwie gemerkt, dass es nicht gerade den Nerv, meinen Nerv trifft. Dafür fand ich Last of Us gut, auch wenn da ganz viel weggelassen wurde, hatten mir Leute erzählt, die das Spiel gespielt haben. Ich muss mal mit jemandem reden, der sich mit dem Spiel auskennt. Ich fand es ganz gut gemacht, aber es ist auch nichts, was mich richtig so ergriffen hat. Dafür sind, ist es ja so, keine Ahnung, die einzelnen Folgen waren sehr gut, kann
ich,
man sagen.
Ich muss noch ganz wichtig mal erwähnen, dass ich das fantastisch finde, dass ich das zum allerersten Mal jetzt das Oscar-Jahr 2023 für mich deswegen so gut war, weil alle Oscar-Filme, die ich im Rahmen, also ich habe die Preisverleihung zum einen, erstmal ganz toll, liebe Grüße an ProSieben, dass sie jetzt bei Join oder bei ProSieben im Internet, dass man die einfach nachgucken kann, auch wenn da mit Werbung, die Werbung immer so reinknallt, völlig ohne Sinn und Verstand, einfach mittendrin, ohne mal zu gucken, ob es vielleicht mal sinnvoll wäre, die Werbung in eine der vielen natürlichen Pausen einzufügen, kommt die Werbung einfach immer rein, scheißegal. Ja. Man kann die Oscar-Verleihung einfach im O-Ton, im Original-Englischen nachschauen von ABC, das finde ich total geil, weil früher musste ich mir die immer per Torrent noch in der Woche runter, was heißt früher noch, letztes Jahr habe ich die Oscar, oder vorletztes Jahr, die, nee, vor der Pandemie.
Also, ja, es war unmöglich,
unmöglich die Oscar-Verleihung zu gucken, ja, ohne
Gelaber von irgendwem. Nur an YouTube so ein paar komische, als wenn das auch so ein Heiligtum wäre. Ja. Ich muss auch sagen, das ist so ein bisschen veraltet, solche Sachen dann vorzuenthalten,
genau. Und das hat sich
um die Zweit- und Drittauswertung noch mehr Kohle rauszupressen.
Es hat sich voll verändert. Zum einen kann man die Oscar-Verleihung gucken und was noch viel geiler ist, die meisten Oscar-Filme und auch die meisten nominierten Filme sind inzwischen bereits am Ende der Oscar-Verleihung oder am nächsten Tag oder in der Woche darauf, kann man sich die angucken. Und auch das, weil ich habe echt, wie viel 100 Euro ich schon für irgendwelche Strafen bezahlt habe, weil ich da erwischt wurde beim illegalen Film runterladen und dann irgendwie Briefe bekommen habe, weil die meine IP-Adresse rausgefunden haben. Ey, und das kannst du alles inzwischen entweder kaufen für 9 Dollar oder 9 Euro oder bei Netflix oder im Streaming-Bereich sich runterziehen. Also man kann eigentlich alle Filme, die man bei den Oscar-Verleihungen, bei der Oscar-Verleihung spannend fand, kann man inzwischen sehen. Das finde ich total toll. Im Westen nichts Neues. Hast du den schon gesehen jetzt oder nicht?
Ich habe ihn nie zu Ende gesehen.
Ah, okay. Und Everything, Everywhere, All at Once, der große Oscar-Gewinner.
Ja, auf den freue ich mich schon so sehr. Den will ich unbedingt sehen. Ich weiß, dass der gut ist.
Soll,
hast du den gesehen?
Soll ein bisschen verwirrend. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Soll ein bisschen strange sein und vor allen Dingen schöne so schöne Erinnerungen einpflanzen. Also, weißt du, so was heißt schöne? Also so, es gibt ja Filme, die sich so wie so eine Tätowierung im Kopf einfach nur so bestimmte Sequenzen, die so krass sind, dass am Ende der Film so ein bisschen verblasst, aber einfach geile Ideen und geile Szenen man nicht vergisst. Und das soll dieser Film wohl geben. Die Nawalny-Doku will ich unbedingt noch sehen. Habe ich auch noch nicht gesehen. Okay. Ja, irgendwie The Whale, ich weiß ich, nicht. Ich, das, eng, ich ja, krieg ich das nicht hin. Ich fand Brendan Fraser, das fand ich so affektiert, diese Rede. Das fand ich auch nicht so, wahrscheinlich sollte es weird sein. Ich fand es ein bisschen affektiert, hat mich leider total abgeturnt und will ich jetzt auch nicht gucken erstmal, The Whale.
Aber hast du hier mitbekommen mit Indiana Jones und dem Schauspieler?
Ja, das fand ich total mega rührend.
Das fand ich mega süß.
Ja, und er hat auch bei Goonies mitgespielt, wusste ich auch nicht. Und mit Brendan Fraser.
Ja, das habe ich gewusst, dass er bei Goonies mitgespielt hat.
Also ich fand die Rede so ein bisschen anstrengend und deswegen, die Deutschen haben, hast du die Reden gesehen vom Edward Berger und
Nee, ich habe mir das gar nicht so richtig angeguckt. Nee.
Also wirklich, die Deutschen wirklich echt sweet und wirklich muss man sagen, toll abgeliefert. Echt. Also
ja, ich will auch gar nicht, deswegen, ich gönne denen das von Herzen auch so. Ich meine, ich habe das Original damals, haben wir in der Schule gesehen, wir haben auch das Buch gelesen, du wahrscheinlich auch. Ne? Das war so in unserer Zeit noch so. Und das hat einen schon sehr beschäftigt. Ich gönne denen das auf alle Fälle allen. So,
ne? Sebastian und, Russ, ne? Der hat uns dieses Lied, hör mal, dieses Lied geschickt. Kommt das bekannt vor?
Oh, wie schön.
Es erinnert so ein bisschen an unsere alte Schlussmelodie, aber es ist eine neue Schlussmelodie, es ist nicht die alte, es ist eine ganz eigene, für uns komponierte von Sebastian Russ. Vielen Dank dafür, Sebastian.
Es ist die Bluetooth-Box.
Es ist die Bluetooth-Box, das war fest und flauschig.
Die jetzt ausschalten
für diese Woche.
Genau.
Du hast ganz müde Äuglein.
Ihr hört noch ein bisschen das auf der Fidi und Bumsi-Liste noch ein bisschen was ich morgen mache.
Nee, du siehst müde aus, wollte ich dir sagen, müde Äuglein hast du so ein bisschen.
Achso, ja, ich bin auch müde jetzt. Das war ein langer Tag für mich. Morgen kann ich auch halbwegs ausschlafen. Das werde ich auch mal machen.
Das freut mich. Was gibt's zum Frühstück
bei dir? Wie sieht's bei dir aus? Bei mir gibt's momentan tatsächlich so eine Haferkacke morgens.
Ach, echt?
Gut. Ja.
Weißt du, was ich glaube?
Na?
Die nächste Woche wird gut. Ich glaube, also morgen ist Montag, wenn ihr das jetzt hört. Oder Montag ist, wenn ihr das jetzt hört. Also die Woche, die jetzt auf jeden Fall ist, die nächste, die wird gut.
Und deswegen heißt die Sendung auch, die nächste Woche wird gut.
Tschüss, bis Mittwoch.